Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinematic Smash Brothers. Dieses Mal am Satellitenstandort in Kiel. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche waren wir in Potsdam, wobei ich unter der Hand gehört habe, dass sie eigentlich in Berlin waren und das nicht verraten haben. Aber so ist es wohl gewesen. Jetzt sind wir in Kiel, in einer wunderschönen Stadt im Norden an der Ostsee. Und wir haben wie immer drei fulminante Kandidaten, die auf fünf fulminante Fragen antworten dürfen, auf die sie eine Woche Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Ich erkläre noch einmal ganz kurz das Prinzip der Sendung und worum es hier geht. Wir beginnen mit fünf Fragen, auf die sich unsere Kandidaten vorbereitet haben. Es gewinnt nicht die beste Antwort, es gewinnt nicht die kreativste Antwort und es beginnt auch nicht die schönste Antwort, sondern es ist ein Disputations-Podcast, bei dem es darum geht, wer seine Antwort am besten verteidigt, wer seine Argumentation, wer mit Argumentation am besten seine Antwort untermauern kann, wer kann seine Antwort am besten verkaufen. Wir werden ungefähr 15 Minuten pro Runde spielen. Und bevor ich meine Kandidaten sich selber vorstellen lasse, kommen wir, ich bin Theologe, zu den Abkündigungen. ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Und zwar bei Patreon. Die Idee ist dabei, dass ihr schon am Freitag oder am Samstag, nee, am Freitag glaube ich, auf jeden Fall schon am Wochenende die Folge hören könnt, die anderen erst am Montag zu hören bekommen. Dafür bezahlt ihr uns einen kleinen Obolus und wir würden uns sehr dafür freuen. Wir nutzen das, um Equipment zu kaufen und so einen ganzen Kram. Unterstützen könnt ihr uns bei patreon.com/cinematicsmashbrothers oder bei cinematicsmashbrothers.de/support. Ihr könnt aber auch Fragen einreichen, falls ihr meint, diese Folge ist total langweilig. Das liegt daran, dass die ganzen Fragen alle so blöde waren. Dann könnt ihr selber Fragen einreichen und zwar unter cinematicsmashbrothers.de/submit. Und wenn eure Frage cool genug ist, reden wir auch mal darüber. Und falls ihr, es gibt eine allgemeine Punktetabelle, wo sich alle Cinematic Smashies, alle Smash-Kontrahenten, die deutschlandweit antreten, in einer Tabelle Punkte sammeln können. Falls ihr Interesse daran habt, wer wo gerade steht, dann findet ihr das unter cinematicsmashbrothers.de/stats. Also STATS, Statistiken in coolen Worten. Steht aber auch alles noch in den Shownotes. Schaut zur Not da nochmal rein oder auch keine Not. So, dann kommen wir zum wichtigsten Teil heute, unseren Kandidaten. Und ich bitte euch einmal ganz kurz vorzustellen. Fang du doch mal an, Robert.
Ja, moin, ich bin der Robert, komme hier aus Kiel. Das ist mein allererster Podcast. Und deswegen bin ich wahrscheinlich in den Statistiken auch ganz am Tabellenkeller zu finden. Ich bin Beamter, ganz klassisch, ganz langweilig, allgemeine Verwaltung und bin mal gespannt, was jetzt hier demnächst auf mich zukommt gleich.
Vielen Dank.
Ja, ich bin Jan, wohne in Husum, bin heute mal angereist nach Kiel. Ich habe vier Podcasts am Start, What's in Your Pants, da spreche ich mit Tobi darüber, wie es ist, ein Mann zu werden, wenn man vorher mal eine Frau war. Wir haben das Nord-Süd-Gefälle, das mache ich mit Dotti aus dem Allgäu, da sprechen wir über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Nord- und Süddeutschland. Ich habe einen Tagebuch-Podcast, der Jörn Schaas Feiner Podcast heißt und mein Baby ist der High-Alarm-Podcast, wo wir monatlich schlechte High-Filme vorstellen und besprechen.
Ja. Moin, ich bin der Nico, ich komme ursprünglich aus Hamburg, studiere jetzt aber freie Kunst in Kiel, kenne Jan über eine WG, in der wir zusammen wohnen und bin Podcast-Neuling, also bin ich sehr gespannt.
Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur ersten Frage und steigen ein in Runde 1. Round 1. Fight. Ja. Die erste... Junge, das ging technisch auf jeden Fall schon mal gleich am Anfang in die Hose. Wir starten trotzdem mit Runde 1 und der ersten Frage. Die da lautet, welcher ist der beste Film, der in den Ferien spielt? Die Osterferien sind quasi bei uns gerade vorbei. Die Sommerferien stehen hoffentlich bald an. Robert, fang du doch bitte an. Was ist der beste Film, der in den Ferien spielt?
Die Wahl fiel mir relativ leicht. Ich habe mich relativ schnell für den Film My Girl, meine erste Liebe, entschieden. Ich glaube, Anfang der 90er rausgekommen. spielt in den 70er Jahren, in den Sommerferien in Amerika, wo ein, glaube 10-, 11-jähriges Mädchen mit ihrem besten Freund Thomas J. Quasi die Sommerferien erlebt. Ihr Vater ist Bestattungsunternehmer und hat quasi in dem eigenen Haus unten das Bestattungsunternehmen. Genau, so die ganzen klassischen Themen, die da so ein heranwachsendes Mädel hat, verliebt in ihren Lehrer und küsst da auch ihren besten Freund das erste Mal und schminkt sich und sonst was. Genau, für den Film habe ich mich entschieden, My Girl, meine erste Liebe, spielt in den Sommerferien in den 70ern.
Schöner Film. Ja.
Der allerbeste Film, der auf dem Markt ist und in den Ferien spielt, ist eindeutig Sand Sharks. Da geht es darum, dass Spring Break ist in den USA. Tausende Teenies treffen sich zu einem Festival am Strand. Was dummerweise dann passiert ist, dass Haie auftauchen, die nicht nur im Wasser schwimmen können, sondern auch durch den Sand. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man gerade ein Festival am Strand plant. Der Film hat alles, was man braucht für einen guten Film. Bikini Babes, Blut, blöde Dialoge und auch noch fantastische CGI.
Oh,
ja. Das war Absicht. Also das ist eindeutig, also besser geht es nicht. Und Corinne Nemitz spielt auch noch mit. Parker Lewis, der Coole von der Schule. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern.
Nico, was ist dein Film?
Ja, mein Film ist Funny Games US. Fällt, glaube ich, ein bisschen aus der Reihe. Ursprünglich, glaube ich, Funny Games 1997 oder so, wenn ich mich nicht täusche, Michael Haneke, Regisseur. Es geht um eine Familie, die in ihr Ferienhaus fährt und es ist ein Horrorfüller, der darauf aufbaut, dass sie in diesem Ferienhaus zwei sehr nette junge Männer kennenlernen, die die Söhne der Freunde der Nachbarn sind. Zumindest geben sie sich als diese aus und ich glaube, die erste Szene, in der es wirklich unangenehm wird, ist, dass die beiden sich Eier leihen wollen für das Frühstück am nächsten Tag und das Ganze endet an einem wirklich ziemlich fiesen Katz-und-Maus-Spiel und ich muss zugeben, ich habe den Film allein geschaut, weshalb ich ihn pausieren konnte und ich habe ihn mehrfach pausiert, weil er wirklich sehr unangenehme Gefühle auslöst und deswegen wollte ich ihn gerne in dieser Liste haben.
Sehr schön, dann steigt gerne in die Diskussion ein, ich halte mich zurück und schreibe etwas mit.
Also ist ja völlig klar, My Girl ist erstens viel zu traurig, um ein guter Ferienfilm zu sein. Und zweitens ist er auch einfach uralt. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal von My Girl gehört habe, das war, da habe ich noch Bravo gelesen. Das ist also über 20 Jahre her. Und da war der Film mit so Szenenfotos in der Bravo und so Sprechblasen, wie so eine Foto-Love-Story, der hat mir damals schon nicht gefallen. Und der gefällt mir heute umso weniger. Also das ist kein guter Ferienfilm, weil da möchte man doch eine gute Stimmung haben. Und da ist es mit dem Funny Games-Ding wahrscheinlich genauso. Ich kenne den leider nicht, deswegen kann ich da nur mutmaßen, dass vermutlich auch keine Haie drin vorkommen. Das macht einen Film automatisch schlecht. Und von Eiern zu Mord, das musst du mir auch noch erklären, was daran gut sein soll.
Ja, also ich habe den Film ausgewählt, weil es gerade eben so antithetisch ist, dass man in die Ferien fährt, in denen man sich ja eigentlich entspannen möchte. Man hat irgendwie eine schöne Zeit. Und dann passiert eben gerade das Gegenteil. Die Familie wird total auseinandergerissen, auf die Probe gestellt. Und das fand ich interessanter. Also, und es ist tatsächlich ein Mindgame, was die beiden spielen. Also sie haben diese Eier, die sie sich ausleihen wollen. Und der eine lässt sie eben fallen und bittet immer wieder um neue Eier, bis es eben keine neuen Eier mehr gibt. Und das ist genial gemacht. Also es klingt sehr simpel und eigentlich, wenn man das so erzählt, nicht sondern nicht gut, muss ich zugeben. Aber aber es ist einfach durch sehr gekonnt gesetzte Pausen so perfide gemacht, dass man sich einfach nur sieht. Also es ist schrecklich.
Also My Girl mag vielleicht in deinen Augen der langweiligste Film von den drei sein. Ist aber wahrscheinlich der realistischste Film, weil das halt zehnjähriges oder elfjähriges Mädchen ist, die halt in den Sommerferien Zeit hat, die sind im Wald, die machen da so typische Sachen, die man halt als Teenager macht. Genau, die klaut sich ja Geld, um da zu ihrem Lehrer in den Schriftstellerkurs zu gehen, in den sie heimlich verliebt ist. Sie fängt an, sich zu schminken und sowas. Das sind halt so Sachen, gut, jetzt erzähle ich das auch noch als Mann, das mag vielleicht auch ein bisschen aber transportiert halt so dieses Feriengefühl, einfach die dödeln ihre Zeit da halt rum und machen halt so Sachen, die man halt so in den Ferien macht, so ein bisschen rumgammeln. Und so, und von daher ist, finde ich, das so, das transportiert das so das Gefühl, so Ferien, wir haben Zeit, noch so am besten, finde ich, rüber. Genau, spielt zwar dann auch in den 70ern, was jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell ist, und klar, bravo. Aber so die Themen, die halt sind wahrscheinlich heute noch bei den Teenagern genauso aktuell wie dann vor 20 Jahren beziehungsweise vor 40 Jahren, wo dann der Film halt spielt. Und ich weiß ja nicht, Sand Sharks. Die sind mir hier in Schleswig-Holstein noch nicht untergekommen, obwohl wir hier viel Wasser haben. Ja.
Ja, du musst jederzeit damit rechnen, gerade im Spring Break, dass irgendwo ein Hai auftaucht. Überhaupt, wenn Bikini-Festivals veranstaltet werden, dann sind Haie meist nicht weit weg.
Gehört ja eigentlich auch zum guten Ton dann, ne?
Ja, also natürlich. Das, ja.
So. Oh Mann, ja, da habt ihr euch ja, also ich kenne beide Filme nicht von euch, Sand Sharks und Funny Games US, ja. Aber es hört sich sehr, also in meinen Augen sehr, sehr unrealistisch an und so. Von daher so, dass das Gefühl, was so Ferien transportiert, also ja, so dieses Freiheitsgefühl und spielt zwar in den Ferien vielleicht bei euch, aber die Handlung, aber so in den Ferien, wir haben Zeit, wir dödeln rum, wir, weiß ich nicht, lassen es uns gut gehen. Gut, da geht man ja bei euch eher,
aber da muss man ja auch
sehr, Angst bei euch.
Da muss man ja auch ganz präzise auf die Frage nochmal eingehen. Also es geht ja eben um einen Film, der in den Ferien
das
spielt.
Stimmt, ja.
Nicht einen Film, der das Feriengefühl überbringt, deswegen.
Vollkommen richtig. Und wie realistisch ist das? Also wie häufig kommt das vor, dass Kinder auf Bahngleisen spielen und auf der Flucht vor einem Bienenschwarm ins Wasser springen müssen und dann stirbt einer? Also dann lieber vom Hai gefressen werden, mal ganz im Ernst. Und das passiert auch häufig. Die Chance dafür ist klein.
Aber sie ist da.
Häufig und klein.
Ist die Chance größer von einem Bienenschwarm? Der ist halt gegen alles allergisch, Thomas J. Das ist ein bisschen tragisch. Das muss ja auch.
Die Chance für einen Haiangriff mag so klein sein wie eine Biene aus dem Schwarm. Ich gebe es zu. Aber das macht den Film ja nicht realistischer dadurch, dass es Bienen gibt. Es gibt auch Haie. Und die greifen Leute an. Und Bienen machen das normalerweise nicht. Denn Wespen sind ja eigentlich die Arschlöcher, die fliegen. Bienen wollen ja einfach nur ihr Ding machen. So, aber warum jetzt die ausgerechnet den Allergiker angreifen, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, der hat ja den Bienenstock geschlagen. Ach, das? Also, der war ja auch ein bisschen selber schuld, der Thomas J. Deswegen, der ist halt gegen alles allergisch und kann er da halt
nicht mehr spielen. Warum schlägt der Idiot dann Bienen?
Der ist 10 Jahre alt. Ja, deswegen, also was man halt so in den Ferien macht. Ich weiß ja nicht, was du mit 10 für Blödsinn gemacht hast, aber sowas könnte ich mir für mich selber auch vorstellen, dass ich so einen Blödsinn in den Ferien mache, dass ich da auf den Bienen... Aber ich bin nicht gegen Bienen allergisch, das ist mein Vorteil. Ja. Ich kriege dann einfach nur Bienenstiche.
Das ist der Nervenkitzel nicht so hoch.
Ne? Genau, also deswegen, das sind so Sachen, die macht man doch in den Ferien einfach als Dummer. Natürlich fährt man auch zu Spring Break als Amerikaner.
Genau.
Aber ob ich da den Hai-Alarm, den Hai-Angriff unbedingt erwarte.
Ja, den Bienenschwarm, ja gut, den konnte man erwarten, wenn man draufhaut.
Das ja, aber der hat also halt extra drauf geprügelt.
Jederzeit und überall mit Hai-Angriffen rechnen. Auch dazu werden wir später noch kommen, habe ich das Gefühl, dass das allzeit möglich ist. Auch und gerade am Strand.
Ich kenne Funny Games US gar nicht. Kannst du noch mal kurz zur Handlung was sagen, dass ich mich da auch noch mal irgendwie...
Man muss auch dazu sagen, es ist eine Neuauflage des Films. Also wie gesagt, 1997 kam der Film, glaube ich, das erste Mal raus und wurde dann 2007 neu aufgelegt. Bild für Bild tatsächlich, also wirklich exakt noch mal eine neue Version. Und es läuft folgendermaßen ab, dass die Familie mit ihrem Boot zu ihrem Ferienhaus fährt. Auf dem Weg dorthin an der Straße zu ihrem Haus trifft sie die Familie, die nebenan wohnt, die, wie man im Nachhinein merkt, schon etwas nervös wirkt. Und die haben eben zwei Jungen dabei. Und diese beiden Jungen, also sind vielleicht 17 oder so, könnte ich mir vorstellen. Und die beiden stellen sich vor als die Söhne der Freunde oder Bekannten der Familie. Und kommen dann eben plötzlich vorbei, tauchen auf einmal im Haus auf. Die Familie hat sich gerade eingerichtet, hat ihre Einkäufe irgendwie in den Kühlschrank eingeräumt. Und dann taucht der eine der Jungen auf, fordert eben diese Eier ein, damit sie zum Frühstück Rührei machen können, und die Mutter der Familie gibt dann auch die Hälfte der Eier ab. Allerdings lässt er auf dem Weg nach draußen bereits die Eier fallen, entschuldigt sich nicht in keiner Weise, sondern fordert direkt die nächsten Eier ein. Und sie gibt ihm die dann, um ihn loszuwerden, weil sie schon so ein komisches Gefühl hat, und dann taucht der andere Junge auf und es schaukelt sich dann hoch, dass der Familienvater die beiden des Hauses und des Grundstücks verweisen will und die beiden ihm mit einem Golfschläger die Beine brechen. Und
mein schönstes Ferienerlebnis.
Ja, oder?
Also so Eier klauen finde ich auch noch so ein Jungstreich. Also, oder wir fragen nach Eiern und schmeißen die einfach. Das könnte ich mir auch gut vorstellen in den Ferien. Aber dass das dann so eine Wendung nimmt, das ist ja brutal.
Und die beiden tragen eben, was man dann auch im Nachhinein so bemerkt, Golfhandschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, und steigern das Ganze immer weiter mit ihren perfiden Spielchen, die sie mit der Familie treiben, dass sie auch gegenseitig entscheiden müssen, wer jetzt stirbt zum Beispiel, und durchbrechen die vierte Wand und so ein Kram. Das ist wirklich ein sehr guter Film, kann ich nur empfehlen.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also das klingt für mich nicht nach etwas, dass ich... Also ich versuche mal so ein bisschen einfach die Ebene gerade zu wechseln. Wenn ich mir denke, würde ich mir so einen Film in den Ferien angucken wollen oder im Urlaub? Und ich, das ist... Nee, kann ich nicht sagen. Also das...
Aber wann würdest du dir so einen Film angucken wollen?
Tatsächlich habe ich gerade an einen anderen Film gedacht, den ich mal letztlich durch eine Gefälligkeit sehen konnte. Ein Freund von mir hat in der Videothek damals noch ausgeliehen, das ist auch schon echt lange her, und sagte, Mensch, du wohnst um die Ecke von der Videothek, nimm doch den Film mit zu dir nach Hause, guck dir den an für umsonst und dann bringst du den nachher noch zurück, dann muss ich da nicht extra hinfahren. Hm. Und das war so ein Thriller, ich weiß gar nicht mehr welcher, also auf jeden Fall im Lauf des Films habe ich immer mehr Licht angemacht in der Wohnung und habe dann beschlossen, okay, der Film bleibt keine 5 Minuten länger als unbedingt nötig hier, ich bringe ihn heute Abend noch zurück. Und habe hier in Kiel im Südfriedhof gewohnt, ein Mehrfamilienhaus. Und in dem Moment, wo ich die Jacke anhatte und mache die Wohnungstür auf, um den abends noch kurz vor Ladenschluss wegzubringen, geht ohne mein Zutun im Treppenhaus das Licht an. Dann habe ich gedacht, okay, dann bleibt der Film doch noch hier. Dann hat die Tür abgeschlossen. Und so, also ich glaube, ich würde den gar nicht gucken wollen. Der Räuber ruft schlimme Erinnerungen in mir hoch. Ja. Also, und du hast auch noch nichts gesagt, was mich dafür überzeugen könnte, diese meine Meinung zu ändern.
Nee, echt nicht. Man könnte es vielleicht als Erfahrung bezeichnen.
Ja, das kann man auch von einem Haiangriff sagen. Das ist auch eine Erfahrung.
Aber dann kannst du die Erfahrung nicht weitergeben. Da bist du ja meistens tot.
Und tatsächlich überleben die meisten Leute einen Haiangriff. Das ist, weil Haie ja nur uns verwechseln mit dem, was sie gerne essen. Und die beißen dann einmal zu, um so einen Probebiss zu machen und lassen dann in der Regel wieder los. Also wenn Leute sterben durch Haiattacken, dann weil der Hai aus Versehen eine Vene getroffen hat.
Okay.
Und die zu viel Blut verlieren. Aber normalerweise bleibt nur eine Narbe zurück.
Achtet der Hai darauf, wo er zubeißt?
Und nee, eben nicht. Das ist ein peinliches Versehen. Also es ist denen, glaube ich, auch immer sehr unangenehm. Aber was sollen sie machen?
Ich habe eine Sache, da würde ich mich jetzt nochmal vielleicht für interessieren. Ich habe ein bisschen Argumente aufgeschrieben, um die Diskussion mal so ein bisschen zu lenken. Warum muss euer Film in den Ferien spielen? Vielleicht so ein, oder könnte der auch einfach woanders im Jahr passieren?
Also bei My Girl, der könnte jetzt nicht irgendwie in der Schulzeit spielen oder in den Weihnachtsferien oder Osterferien, weil die halt viel draußen sind im Sommer, die hängen da viel im Wald rum, an den besagten Bienenstock kommen sie ja auch schon vorher mal vorbei und sind da auch am See und fahren dann mit dem Fahrrad durch die Wälder und sind halt den ganzen Tag draußen, die beiden Kinder. Von daher muss der schon im Prinzip so in den Sommerferien spielen, weil man da einfach Zeit hat für irgendwelchen Blödsinn. Genau, also das wäre jetzt in der Schulzeit gar nicht möglich, da hätten die dann wahrscheinlich anderen Stress und andere Sachen. Von daher musste er in den Ferien spielen, in den Sommerferien spielen, sonst würde der gar nicht so funktionieren, weil man gar nicht, die Kinder gar nicht so die Zeit genießen könnten.
Weil es gerade Nachmittage gibt in der Welt dieses Films?
Die hängen, ja, aber da musst du ja Hausaufgaben machen und dann musst du...
In den 70ern doch, nein.
Also da geht es schon so ein bisschen um die Leichtigkeit, wir leben einfach in den Tag hinein und... Thomas J. muss halt auch immer zum Abendessen zu Hause sein. Das stimmt. Das ist, glaube ich, wäre bei ihm egal, ob Ferien oder nicht. Aber bei ihr, bei Vader, ist das, glaube ich, egal, weil sich der Vater ja eh nicht so viel um sie kümmert. Deswegen muss er bei mir im Prinzip schon muss My Girl schon in den Sommerferien zumindest spielen, weil man da einfach so die Zeit hat, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Den die ja machen.
Es überzeugt mich nicht. Also wie gesagt, das geht auch an einem Nachmittag, das kriegt man hin. Gerade Bienenstöcke kleinkloppen, also schätze ich ein, dauert nicht so wahnsinnig lange.
Das ist nur ein kleiner Teil der Handlung.
Aber ein wesentlicher. Das ist ja wohl auch klar. das ist ja wohl auch klar. Wohingegen bei Sandsharks ist ja so ist, dass die ein Festival besuchen. Auf so einer kleinen, ja, so ein Urlaubsort ist das, wo ein mehrtägiges Festival organisiert wird, wo Leute extra anreisen mit Bussen, mit Schiffen, die kommen da richtig hin. Und das schaffst du halt nicht mal eben nach der Schule, wenn du eigentlich zur Fahrschule, zu den Reitstunden, zum Sport musst oder noch einen Ferienjob machen sollst oder nein, oder Nachmittagsjob vielmehr. Nee, dazu musst du Urlaub haben und auch Freizeit haben. Das dauert seine Zeit, einfach so ein Festival dauert ja einfach mal mindestens ein Wochenende.
Ja, also Funny Games spielt natürlich, wie ich ja auch schon sagte, mit der Antithese zum Urlaub oder zu den Ferien, dass man eben dieses eigentliche Gefühl des Ausspannens und des Entspannens eben nicht zur Verfügung gestellt bekommt. Und auf der anderen Seite spielt er auch nochmal ganz stark in späteren Szenen mit der Abgeschiedenheit des Ferienhauses, was ja ein klassisches Horrorthema ist.
Also könnte also so aber auch auf Eiderstedt zum Beispiel spielen. Irgendein Resthof in der nordfriesischen Provinz geht im Prinzip genauso von Montag bis Freitag.
Aber es ist halt, also dadurch, dass es eben dieses Horror-Thema aufgreift, irgendwo hinfahren, das gibt es ja häufig auch mit Teenagern, dass man eben zumindest ein Wochenende irgendwo verbringt und dann hat man eben so eine Art Kurzurlaub oder Ferien.
Ich klingel die Runde hier mal ab, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben schon die Zeit überschritten.
Unfassbar.
Ja, aber ihr habt euch auch ganz gut in den Haaren gelegen. Ich gehe mal einfach der Reihe nach. Robert, du hast mit My Girl, ich hätte fast New Girl gesagt, wäre auch interessante Wahl gewesen. Du hast mit My Girl bestimmt einen sehr klassischen Ferienfilm genommen, klassisch auch im Sinne von alt. Die Argumente gegen dich kamen vor allen Dingen von Jörn, der gefragt hat, wie realistisch dieser Film denn halt ist. Also es war eines deiner wichtigsten Argumente, dass es ein sehr realistischer Film ist, was die Ferien angeht. Die Frage ist, wie realistisch ist es wirklich, dass Kinder Bienenstöcke kaputt hauen und so weiter? Wie realistisch sein Film ist, dazu kommen wir dann vielleicht nochmal, ob dieses Argument so ziehen muss. Dann hast du ganz viel mit diesem Freiheits- und Feriengefühl argumentiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es ging halt natürlich auch in der letzten Runde, die ich jetzt nur so angestoßen habe, dass es notwendig in den Ferien ist, weil die viel draußen sein mussten und so weiter. Also man kann sich, selbst wenn man den Film noch nie gesehen hat, ungefähr vorstellen, wie dieser Film wohl ist und dass das irgendwie ein klassischer Ferienfilm sein kann. Ja, Jörn, du hattest mit Sandsharks, ich würde mal sagen, eine eher interessante Wahl. Passt natürlich aber auch wunderbar in die Ferien. Es ist ein typischer Spring Break Film. Vielleicht kein Film, den man typisch zu Spring Break guckt, aber sicherlich ein Film, der ganz besonders in diese Ferienstimmung da passt, mit Bikini-Babes und Alkohol und schönem Wetter. Die Frage auch da ist natürlich die Frage nach dem Realismus. Da muss man allerdings auch fragen, ob denn der beste Ferienfilm realistisch sein muss. Die Frage wurde von euch nicht aufgeworfen, darum musste er sich auch nicht wirklich dagegen verteidigen. Du hast sehr viel damit argumentiert, dass auch Haiangriffe jederzeit zu erwarten seien. Und eigentlich aber auch gut begründet, warum es in den Ferien eben ist, weil so ein Festival, also das dauert halt mindestens irgendwie ein Wochenende. Man braucht eine gewisse Zeit, man braucht Freizeit, sonst kommt dieses Ganze, das kann man nicht nachmittags nach der Schule machen. Und Nico, du hast quasi das von der Antithese im Grunde genommen die ganze Zeit gesprochen. Du hast einen Film genommen, der vielleicht aus Künstlersicht vielleicht auch einfach schön bei dir, so ein Gegenteil im Grunde genommen aufwirft, was es in dem Feriending das Ganze alles ein bisschen gruselig macht und irgendwie diese schöne Stimmung auch irgendwie kippt und so weiter. Da habe ich allerdings ein bisschen zu wenig insgesamt gehört. Das lag natürlich arg wahrscheinlich daran, dass die anderen beiden deinen Film nicht gut kannten und darum konnte man sich auch sehr schwer verteidigen. Damit blieb für mich die Wahl zwischen Robert und Jörn und das fand ich wirklich sehr, sehr schwer. Wobei ich fand, dass Jörn sehr gute Argumente gegen Roberts Film gebracht hat, aber auch relativ schwach blieb in den Argumenten für seinen Film. Und das finde ich nach wie vor jetzt gerade sehr, sehr schwierig. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal in diesem Fall für Robert, weil ich ihm das abgenommen habe, dass dieses Feriengefühl gut ankam. Und damit geht der Punkt in der ersten Runde an Robert. Und jetzt kommt eine Fanfare für dich.
Juhu!
Da geht's schon wieder weiter. Ich krieg das hier mit der Technik vielleicht heute auch noch hin. Leute, wir kommen zur zweiten Runde. Und vielen Dank für die erste. Die zweite Runde beginnt wieder mit einem Dings. Und diesmal hoffe ich, dass ich das rechtzeitig abstoppe. Round 2. Fight! Sehr schön. Der zweite Film, wir bleiben quasi beim gesamten Schönwetter-Feriengenre. Wir sind in Schleswig-Holstein im Land, wo andere Leute Urlaub machen und wo Leute, die hier sind, auch Urlaub machen. Die zweite Frage lautet, welcher Film ist der beste Film, der fürs Freiluftkino geeignet ist? Also, schönes Wetter, wir sitzen draußen im Park im Freiluftkino. Welchen Film schauen wir uns da an? Und diese Runde darf Jörn anfangen.
Ich wittere Haie.
Und du wirst nicht überrascht sein. Tatsächlich ist der beste Film für ein Freiluftkino der Film Ghost Shark. Geht darum, ein Fischer foltert auf einer Fangfahrt einen Hai zu Tode. Der stirbt auch, aber noch nicht direkt an Bord von dem Schiff oder an dem Schiff, sondern er rettet sich in so eine alte Indianerhöhle mit irgendwelchen wilden Zeichnungen an der Wand, wo also seine Seele immer noch erhalten bleibt. Und der Hai ist danach in der Lage, sich überall dort zu materialisieren, wo Wasser ist. Also nicht nur in einem Fluss, im Meer, sondern in jeder Pfütze, in einem Wascheimer, im Wasserhahn, wenn es sein muss. Überall da kann der Hai auftauchen. Und der Grund, warum man den im Freiluftkino gucken muss, ist einerseits eben wieder diese sommerliche Atmosphäre, die in dem Film passiert. Denn selbstverständlich müssen die Highschool-Schüler ihre Spring Break Party finanzieren. Und machen das mit einem Bikini-Autowasch-Aktionstag, wo der Hai aus dem Eimer auftaucht und die Mädels reihenweise verputzt. Aber auch die Effekte sind einfach großartig. Also die CGI ist da ganz, ganz fantastisch. Der Hai ist ja ein Geisterhai, wie der Name schon sagt. Der leuchtet so ein bisschen von innen heraus. Und das stelle ich mir sehr, sehr cool vor, das in einem Freiluftkino zu sehen. Das wird, glaube ich, ganz geil sein, ja.
Mhm. Nico?
Ja, ich habe den Breakfast Club. Ja, damit verbinde ich in erster Linie, ich weiß nicht, ob ich da groß was zur Story erzählen muss, kennt ihr wahrscheinlich. Ich verbinde damit einfach absolut so ein Autokino-Feeling in erster Linie. Erstmal so was sehr Amerikanisches. Und irgendwie stelle ich mir, vor allem bei der letzten Szene, dieses die Faust in die Luft reißen und dazu Don't You, das ist einfach ganz klassisch. Das muss man irgendwie draußen schauen. Es gibt viele verschiedene interessante Charaktere, die irgendwie so ein Also ich meine, der Film ist nicht unbedingt klassisch gute Laune nur, aber es ist eben sowas, was irgendwie für jeden etwas dabei hat. Und das ist, glaube ich, was man super in so einem Park ansteuern kann und dann hat jeder was.
Robert? Ja, meine Herangehensweise war auch so ein bisschen, wann gehe ich überhaupt ins Open-Air-Kino und Sommerkino? Das mag dann vielleicht so ein Date sein. Vielleicht gehe ich mit meinen Jungs hin oder die Mädelsklicke geht hin oder vielleicht auch so die ganze Familie. Und da habe ich so überlegt, was ist so ein Film, wo dann halt die größte Schnittmenge ist, beziehungsweise wo man dann auch am Ende mit einem positiven Gefühl rausgeht. Und ich habe auch einen Filmklassiker ausgewählt, der, glaube ich, dann zu allen Zielgruppen ganz gut passt. Das ist Forrest Gump. Da muss ich, glaube ich, auch zur Handlung nicht viel sagen. Ich glaube, das ist so ein Film, der passt gut so in den Sommer rein. Genau, den kann ich als Date gut gucken. Da ist jetzt nicht viel Gewalt oder Action drin, wo dann irgendwie das Mädel sagt, nee, will ich nicht. Oder der Junge, je nachdem, wo die Interessenslage ist. Genau, wo man aber auch mit der ganzen Familie reingehen kann, über mehrere Generationen oder auch halt die Jungs. Die können wahrscheinlich dann auch mitreden, mitzitieren oder die Mädels, die dann halt auch mitheulen können. Und man geht dann am Ende, glaube ich, doch mit einem ganz positiven Gefühl raus. Und das war so mein Ansatz, genau, Forrest Gump zu nehmen als besten Open-Air-Film oder fürs Open-Air-Kino.
Sehr schöne Filme.
Überhaupt nicht.
Also es ist ein sehr schöner Film dabei. Ich finde auch und ich bin gespannt, welcher das denn ist. Und ich bitte euch, nun in die Diskussion einzusteigen.
Also ich fang mal an, also Forrest Gump ist es nicht. Denn es ist halt, also Forrest Gump ist kein Film, den man mit der Familie oder bei einem Date gucken möchte, weil also der wird, also Lieutenant Dan wird im Vietnamkrieg angeschossen und verliert infolgedessen beide Beine. Dann diese seine On-Off-Beziehung da zu seinem Love Interest, die ihn die ganze Zeit nur ausnutzt und erst dann zu ihm zurückkommt, wenn sie unheilbar krank ist und jetzt irgendwie jemand braucht, der sich um sie kümmert. Also, ich weiß nicht, ob ich das bei einem Date gucken würde. Also bin ich unsicher. Draußen geht's vielleicht. Da kann dann das Date auch relativ schnell und unauffällig verschwinden. Würde das einigermaßen funktionieren.
Ich schreib das mal bei positiv auf.
Ja. Ja, aber auch Breakfast Club. Du hast das Autokino-Feeling angesprochen. Die sind seit Jahrzehnten tot. Autokinos. Und dann habe ich mir noch notiert, und das ist, glaube ich, das stärkste Argument dagegen, diese laute Filmmusik, die wird wahrscheinlich die Nachbarn stören. Deswegen geht das gar nicht.
Da kann ich natürlich mit Forrest Gump mit dem schönen Piano am Anfang und am Ende natürlich punkten. Die Filmmusik ist natürlich zauberhaft. Natürlich ist er im Vietnamkrieg, natürlich verliert er da seine beide Beine, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Beide Beine verliert Lieutenant Dan. Natürlich ist er Leiter, aber gerade so die Beziehung von Forrest Gump zu seiner Mutter oder dann auch später, als er da den Sohn, als er dann feststellt, er hat einen eigenen Sohn. Ich glaube, das sind schon so Sachen dabei, wo dann die Mädels doch, wo man schon ein bisschen zu Tränen rühren kann. Natürlich Gewalt, aber das gehört dazu. Deswegen können da auch die Jungs rein, weil die dann denken, geil, Vietnam, ein bisschen Ballerei ist auch noch dabei. Coole alte Mucke und so. Also das ist so das, weshalb Forrest Gump, glaube ich, im Open-Air-Kino zieht und auch eine möglichst breite und große Masse anzieht, auch alle Altersklassen. Also ich würde da problemlos mit meinem Kind reingehen und mit meiner Großmutter, weil, glaube ich, da beide was rausnehmen können, mitnehmen können. Und von daher glaube ich schon, dass Forrest Gump auch als Date-Film ganz gut klappt. Also ich glaube nicht, dass da die Mädels, und wenn die sich ein bisschen erschrecken, dann kannst du sie ja dann auch in den Arm nehmen. Also das ist natürlich, da ist jetzt keine exzessive Gewalt wie wahrscheinlich in Ghost Shark zu sehen. Also da weiß ich ja nicht, da würde wahrscheinlich das Mädel eher abhauen.
Man wundert sich, das kommt immer sehr stark auf das Date an.
Ja, also ich muss auch kurz und knapp nochmal kurz auf die Autokino-Situation eingehen. Ich glaube nicht, dass es ein Argument ist, dass es seit Jahren schon tot ist. Also es ist ja vor allem in letzter Zeit immer wieder vieles im Kommen, was seit langer Zeit tot geglaubt ist. Und ich persönlich finde die Situation in so einem Autokino sehr interessant und schön. Und es hat einfach auch sowas Sommerliches. Und das verbindet man ja auch wiederum mit Freiluftkino, würde ich behaupten.
Ja, aber verbindet man es auch mit dem Film? Das da bin ich mir unsicher. Obwohl, naja, gut. Also.
Aber bei Breakfast Club glaube ich auch, dass der ist heute wahrscheinlich relativ unbekannt. Also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den 15-, 20-Jährigen fragt, Breakfast Club, kennst du den? Es spricht wahrscheinlich nur so eine bestimmte Gruppe an, die ja so ein bisschen in der Nostalgie, so ist ja auch 80er Jahre, noch so ein bisschen schwelgen wollen, beziehungsweise den vielleicht auch selber als Teenies geguckt haben. Von daher ist so die Frage, ob das jetzt unbedingt der Beste ist, ob der die größte Masse anspricht. Das Autokino-Feeling kann ich gut nachvollziehen. Doch, ich finde den ganz gut, der könnte da gut reinpassen. Aber ich glaube, der spricht halt nicht so viel an, weil er heute, glaube ich, relativ unbekannt ist, der Film. Oder nicht mehr so, ja.
Das macht den Film an sich aber nicht schlechter.
Nee, das stimmt, ja. Aber macht ihn dann aber auch, finde ich, nicht zum besten Outdoor-Film oder Freiluft-Kino-Film. Ja, und Ghost Shark, ich weiß ja nicht, wie viel der anspricht oder wie das da ist. Da ist mir wahrscheinlich zu viel Gewalt drin, um da jetzt so ein bisschen, ich setze mich abends mal hin und wir setzen uns draußen hin, gucken einen entspannten Film. Und wenn du dich über die laute Filmmusik beschwerst von Breakfast Club, ich weiß ja nicht, wie laut da das Geschrei ist oder die Angriffe von den Haien, dann passt das ja wahrscheinlich noch weniger ins Freiluftkino als der Breakfast Club.
Ja, ich ahnte es. Da habe ich eine Flanke auf.
Wobei ihr den Film auch wiederum gut vorstellen könnte bei Sandsharks, dann auf so einem Festival. Das hätte vielleicht was, so mit vielen Besoffenen, aber also in anderen Situationen ist das vielleicht...
Man muss nicht unbedingt besoffen sein, um Ghost Shark zu mögen. Das hilft, aber man muss nicht. Das.
Ghost Shark, naja.
Da möchte ich auch ganz kurz mal fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er viele dunkle Szenen hat. Ist das nicht relativ
unpassend für so ein Auto? Gar nicht wahr. Also der spielt überwiegend bei Tageslicht. Ganz, ganz wenige Nachtszenen dabei. Der Ghost Shark taucht ja buchstäblich überall auf, auch im Swimmingpool, wenn irgendwie bei der Poolparty oder sowas, und hinterlässt so eine Spur von Blut und Verwüstung in der Stadt. Und erst gegen Ende des Films, wenn sie es schaffen, den Ghost Shark wieder zu bannen, dann sind sie in einer dunklen Höhle, da ist es dann abends, aber der überwiegende Teil ist draußen und bei Tageslicht.
So.
Ist der eigentlich, hat der eine Altersbegrenzung?
16.
16, okay, das schränkt ja nochmal die Zielgruppe schon mal ein.
Naja, das ist aber, Freiluftkino funktioniert nur abends, ja, wenn es dunkel ist. Es funktioniert dann auch nur mit einer bestimmten Außentemperatur, sprich im Sommer. Das heißt, nach 22 Uhr dürfen unter 16-Jährige sowieso nicht mehr draußen sein. Also die haben da ohnehin nichts verloren, möchte ich mal sagen. Von daher, also das war kein Argument.
Ja, das war nur eine Nachfrage, wie da die Altersbegrenzung ist.
Netter Versuch,
ja. Kannst du ja mal probieren.
Tja. Vielleicht wäre das interessant, nochmal zu sehen. Freiluftkino hat ja auch immer ein bisschen was mit der ganzen Dings zu tun. Wir haben jetzt ein bisschen das Sommerfeeling angesprochen, aber man muss sich ja immer vorstellen, es ist abends vielleicht zirpen Grillen, vielleicht hat man irgendwo am Horizont einen Sonnenuntergang zu sehen. Hat so diese Atmosphäre vielleicht bei eurem Film noch, also spielt die, kommt da eine gute Kombination mit eurem Film noch zugange vielleicht?
Also ich habe gemerkt, dass Hai-Filme gucken umso lustiger ist, wenn man es mit mehreren macht. Mhm. Also wir haben mehrfach schon zu Hause veranstaltet einen Themenabend Foti di Mare, wo wir dann zwei oder drei Hai-Filme am Stück gucken, mit möglichst vielen zusammen. Und das ist immer ein Mordspaß. Insofern, Freiluftkino bietet Platz für viele Leute. Da kann eine richtig gute Party draus werden. Da ist vielleicht die anderen beiden vielleicht ein bisschen zu ernsthaft für, um da eine Partystimmung aufkommen zu lassen.
Ja, das gebe ich dir recht. Das ist, Forrest Gump ist jetzt kein Partyfilm, aber spielt natürlich viel in der Natur. Dann Alabama, sein großes Grundstück. Von daher kann man sich da stören die Grillen nicht und so. Also das passt, glaube ich, schon ganz gut. Sonnenuntergang. Gerade am Ende, wenn er dann halt mit seinem Kind da auf dem Grundstück seiner Mutter wieder ist und so, das finde ich passt ganz gut zusammen, Forrest Gump und Sonnenuntergang und überhaupt so diese Atmosphäre, so dieses Entspanntsein, Freisein, da finde ich passt Forrest Gump schon so sehr gut rein ins Freiluftkino und auch in diese Abendatmosphäre. Mhm.
Vielleicht bringe ich das gerade durcheinander, aber ich glaube, Breakfast Club passt da auch sehr gut rein, weil es ja um diese Nachsitzsituation in den Sommerferien geht. Und ich meine, Sommerferien, Freiluftkino, wer sieht die Verbindung nicht, oder?
Ich. Also das vielleicht mein letztes Argument dazu ist, dass mir die beiden Filme eigentlich zu mainstreamig Freiluftkino sind. Also wenn irgendwo ein Freiluftkino aufgebaut wird, dann zeigt man gerne einen von denen. Und warum nicht einfach mal die Chance ergreifen, die ein Hai-Film bietet für so eine Situation. Ich bin stark dafür.
So. Ja, dann klingel ich die Runde ab. Ja, interessante Wahl. Insgesamt würde ich sagen.
Ich dachte Hai.
Dankeschön.
Ich weiß zumindest, dass bei der letzten Frage, die wir heute spielen werden, ein Hai-Film nicht die Wahl sein kann, zunächst. Aber dazu später vielleicht mehr. Das warten wir vielleicht auch erstmal ab, das stimmt. Ja, ich würde mal sagen, zwei sehr unterschiedliche Antworten oder zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Breakfast Club und Forrest Gump, würde ich sagen, schlagen so ein bisschen in dieselbe Kerbe, versuchen irgendwie dasselbe Feeling aufzunehmen, versuchen beide so eine Art Mainstream, 80s Mainstream Sommerhit zu argumentieren. Und Ghost Shark schlägt halt wieder eine andere Kerbe, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich fange mal vielleicht bei Ghost Shark an. Ich glaube, das stärkste Argument bei dir und vielleicht auch das einzige, was für mich wirklich so richtig hängen geblieben ist, ist eben dieses, dass es in Gruppen witziger ist. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, wie man in Kiel im Freiluftkino sitzt mit 600 Leuten und Ghost Shark guckt und viele Leute lachen. Nach 25 Minuten allerdings die Hälfte der Leute gegangen ist, aber die noch da sind,
das sind die guten,
feiern's wirklich sehr ab. Das Argument, dass es vielleicht nur mit Alkohol und so Spaß bringen kann, wurde genannt, würde aber auch natürlich dazu passen, weil mit ein bisschen Alkohol bringt das natürlich auch einfach mehr Spaß für die verbleibenden 50%, die da noch im Kino sitzen. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass es vielleicht da nicht ausverkauft ist. Aber gut. Gegen dich wurde angewandt, weil du das Thema selber aufgeworfen hast, das kam so ein bisschen zurück, die Frage nach der Gewalt. Forrest Gump sei dir zu gewalttätig, aber Ghost Shark ist es halt nicht. Und natürlich das große Gegenargument, wen spricht das überhaupt an? Wer würde überhaupt kommen, wenn man das bringen würde? Das Argument kam, genau.
Mir fällt jetzt ein Gegenargument ein, verdammt nochmal.
Ist zu spät, sorry.
Dafür hast du aber ein gutes Gegenargument gegen die Nachtszenen. Also das ist natürlich auch eine Anfrage. Nachtszenen oder dunkle Szenen sind natürlich schwieriger zu sehen in einem Freilichtkino. Die sagst du, gibt es bei dir gar nicht so viele. Die anderen können es nicht kontrollieren. Wir glauben das einfach mal. Oder die schauen sich vielleicht hinterher den Film mal an. Und auch das Argument, ab 16 sei dieser Film erst freigegeben, hast du sehr gut verteidigt. Wobei man da sicherlich noch hätte sagen können, naja, man kann dann halt nicht mit der Familie kommen, wie das bei Forrest Gump oder so. Hat aber keiner genannt, darum lassen wir es nicht gelten. Du hast das ab 16 Argument sehr gut verteidigt. Große Leistung. wir kommen zu Breakfast Club. Da hast du dir einen Film ausgesucht und hast sofort im Grunde genommen so ein Fettnäpfchen aufgemacht, in dem du sagst, dass es dein so ein typischer Autokinofilm ist vielleicht. Wir haben aber gar nicht nach Autokinofilmen gefragt, sondern nach Freiluftkinofilmen, was natürlich ein Autokino irgendwo ist. Wurde es dafür auch sofort angegangen, Autokinos sind tot, du sagst, die kommen aber wieder und die haben auch dieses Sommerfeeling und so weiter. Darum hebt sich das vielleicht so ein bisschen auf. Ein Argument wurde genannt, dass es sehr laute Filmmusik gibt, die Nachbarn stören könnte.
Es ist echt schwierig, ein gutes Argument gegen Breakfast Club zu finden.
Ja.
Das ist so, also...
Die Sache war noch, ist es massenkompatibel, weil der vielleicht etwas zu unbekannt ist, zumindest im Vergleich zu Forrest Gump sicherlich unbekannter ist. Du hast dagegen gesagt, das macht den Film aber nicht schlechter und hast damit recht, es ist ja auch nicht die Frage, welcher Film sich am besten verkauft in einem Freiluftkino, sondern welchen man da am schönsten zeigen sollte. Du hast das schöne Sommerferien-Feeling genannt und eben auch einen Mainstream-Film, der natürlich auch, wenn er auch ein bisschen unbekannter ist als Forrest Gump, sicherlich funktionieren würde. Und Forrest Gump, oder Robert. Lauf, Robert, ja. Lauf. Ja.
Das ist dasselbe.
Robert, du hast bei dir die tolle Filmmusik betont, die natürlich die Nachbarn in Entzücken versetzt, wenn die tolle Klaviermusik einsetzt. Die Verbundenheit mit der Natur hast du schön betont. Negativ wurde dir angerechnet, dass der Film zu brutal sei. Dass er vielleicht auch ein schwieriges Beziehungskonzept vermittelt mit Forrest und Jenny. Und ob das ein Film fürs erste Date ist, man weiß es nicht. Darüber lässt sich streiten. Trotzdem passt dieser Film auch natürlich ganz wunderbar ins Freiluftkino. Ich würde trotzdem sagen, dass, glaube ich, die besseren Argumente oder besser verteidigt wurde von Nico. Und wie gesagt, bei Jörn hat es ein bisschen an positiven Argumenten gefehlt. Der ist in Gruppen witziger, ja, aber du hast auch sehr viel dein Fett weggekriegt. Darum würde ich sagen, in dieser Runde geht der Punkt an Nico. Und du bekommst hier deine Fanfare und diesmal klappt es hoffentlich. Ah, oh, geschafft. Nico. Damit, das war schon wieder eine heiß umkämpfte Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen zu Runde 3.
Round 3. Fight.
Ja, Runde 3. Ich mache mir mal direkt einen neuen Zettel auf. Fand ich eine der schönsten Fragen, die bei uns ein User eingereicht hat. Ich habe leider vergessen, wer. Falls du dich angesprochen fühlst, hier ist deine Frage. Und zwar, welcher Film sollte am besten auf VHS geguckt werden, also auf Videokassette? Und eine sehr schöne Frage. Und diesmal bitte ich Nico anzufangen.
Ja, also ich vermute mal, ich bin der Jüngste aus der Runde, deswegen weiß ich nicht genau, wie das bei euch dann ist. Aber ich habe Der König der Löwen angegeben, stellvertretend für alle Disney-Filme eigentlich, weil... Ich einfach finde, dass man, wenn man eine Kindheit hatte, dann hat man einen Disney-Film auf VHS gesehen. Das ist eigentlich auch das...
Wenn man eine Beste Kindheit hatte, hatte man einen Disney-Film auf VHS gesehen. Sehr gut, ja. Robert.
Ja, meine Herangehensweise war so ein bisschen, welcher Film wird durch die Weiterentwicklung DVD, Blu-ray, HD nicht besser? Qualitativ, also behält quasi so das Niveau gleich und habe mich da stellvertretend für viele blöde Filme für den Piratensender Powerplay entschieden, Anfang der 80er, weil da ist das egal, den muss man einfach auf VHS gucken, der bleibt gleich schlecht. Und man kann gleich herzhaft über die blöden Witze lachen. Deswegen, andere Filme werden durch HD und so besser und Piratensender Powerplay bleibt bei VHS gleich gut, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe einen ähnlichen Ansatz verfolgt und habe lange gesucht und aber keinen High-Film gefunden zu dem Thema. Deswegen habe ich mich für die Goonies entschieden. Fantastische Geschichte über ein paar Jungs, die ihr Stadtviertel vor einem fiesen Immobilienmagnaten retten wollen und dabei in einem unterirdischen Höhlensystem allerlei Abenteuer erleben, auch auf der Flucht vor der Mafia sind und selbstverständlich am Ende den Piratenschatz heben können und die Siedlung ist gerettet. Das ist so ein Ding, der ist irgendwie Mitte der 80er gefühlt rausgekommen. Da war an irgendein anderes System als an VHS noch gar nicht zu denken. Und das ist halt genau das Gleiche letztlich wie bei Piratensender Powerplay. Den kann man halt nicht mehr hochskalieren. Also der kann nicht besser werden, weil das Material halt einfach nur mal das ist, was es ist.
Ja, sehr schön. Drei alte Filme, muss man auch dazu sagen, die, glaube ich, alle original auf VHS auch veröffentlicht wurden. Und ich bin gespannt, welcher davon diese Runde gewinnen mag. Welchen Film sollte man am ehesten auf VHS gucken?
Könntest du mir Piratensender Powerplay nochmal umreißen?
Piratensender Powerplay, natürlich. Klassiker, Mike Krüger und Thomas Gottschalk spielen Radiomoderatoren, die einen Piratensender illegal betreiben quasi, fahren mit ihrem Auto immer umher und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Bayerische Rundfunk fährt immer hinterher und probiert die einzufangen, weil das natürlich verboten ist. Sie landen am Ende in einem Mädcheninternat, verkleiden sich sogar auch als Mädchen, um da weiter zu senden und also großartiger Film. Mike Krüger und Thomas Gottschalk haben in den 80ern mehrere Filme gemacht, unter anderem auch noch so zwei Supernasenfilme, weil die ja so lange Nasen haben, und Piratensender Powerplay ist halt der erste da von diesen Filmen gewesen. Das ist einfach, finde ich, eine Komödie. Ich kann darüber immer lachen und das muss halt auf VHS geguckt werden. Da wäre alles andere quasi fatal, wenn man den auf DVD oder auf einmal in Blu-ray guckt. Das geht nicht. Das muss schön altbacken bleiben. Ich glaube, 81 ist er rausgekommen. Genau darum geht's. Die betreiben halt illegal einen Radiosender, sind so bei Leben in den Tag hinein und machen da dann halt viel Blödsinn und flüchten immer. Ich glaube, vom Bayerischen Rundfunk sogar.
Passt.
Das ist die Kombination aus Bayerischem Rundfunk und Bundespost, die den Peilwagen stellen.
Ja, genau.
Sie senden da aus ihrem Wohnmobil. Das ist nicht gut. Ja,
sehr gut. Da habe ich einen Verbündeten gefunden.
Ihr könnt ja gemeinsam jetzt Roberts Antwort verteidigen.
Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich wenig Gegenargumente habe. Außer halt, also bei Piratensender Powerplay, ich kann den heute nicht mehr gucken. Nicht nur, weil mein VHS-Rekorder seit 10 Jahren kaputt ist, sondern auch und eher deswegen, weil er halt, also er ist einfach quälend langsam nach heutigen Maßstäben. Und was mich schon damals, also damals, als ich den das letzte Mal geguckt habe, muss ich fairerweise sagen, enorm gestört hat, ist, die Typen sitzen in ihrem Wohnmobil und moderieren da ihre Sendung und du siehst halt super, super deutlich, dass sie über die Sprache nochmal drüber synchronisiert haben, warum auch immer, aber das habe ich schon unter VHS nicht ertragen und das macht es nicht, würde es nicht besser machen, wenn der in einem anderen Format vorliegen würde. König der Löwen ist tatsächlich, da ist es relativ leicht gegen zu argumentieren, weil der halt nicht mit echten Menschen gedreht wurde und einfach vom Ausgangsmaterial her schon noch so vorliegen kann, dass man den relativ simpel hochskalieren könnte auf einer HD-Version. Die gibt es ja auch. Ich glaube eher, dass bei König der Löwen VHS zu Einbußen führen könnte, wenn man den heute nochmal sähe. So genau kann ich es auch nicht sagen. Wie gesagt, mein VHS-Rekorder ist seit Ewigkeiten kaputt.
Also meine Argumentation oder mein erster Gedanke war ähnlich zu König der Löwen. Es ist halt animiert. Von daher würde natürlich noch an Qualität gewinnen, wenn man den jetzt heute irgendwie nochmal in HD oder so guckt. Der würde natürlich gewinnen. Von daher könnte man da gut auf VHS verzichten. Das einzige Argument ist natürlich klar, ist so eine Kindheitserinnerung, die ich auch nachvollziehen kann, auch wenn ich ihn nie auf VHS hatte. aber da kenne ich einige so aus meinem Bekanntenkreis, die den haben und auch mitsprechen können. Klar, das ist halt so eine Kindheitserinnerung, so ein bisschen Retro-Charme hat der. Aber der würde heute natürlich viel, viel besser sein, wenn man den jetzt auf DVD oder so gucken würde. Also da, den muss man jetzt nicht zwingend auf VHS noch haben, besitzen. Genau, der würde natürlich an Qualität viel gewinnen.
Das frage ich mich aber jetzt, ob das tatsächlich so ist. Er würde schärfer umrissen sein, darauf können wir uns einigen, aber würde auch an emotionaler Qualität gewinnen beispielsweise. Also ich glaube schon, dass das was ausmacht, vor allem auch das Rückspulen dieser VHS-Kassetten hatte auch immer irgendwie was. Und wenn man dann sieht, wie sich Simba vorwärts erst vom Jungen zum Mann entwickelt und dann nochmal zurückspult und er entwickelt sich vom Mann zum Jungen und irgendwie läuft das alles nochmal zurück und Mufasa fällt nicht in die Flucht, sondern er fliegt wieder nach oben, wird von Scar dann hochgezogen. Es hat alles was. Also es gehört irgendwie fast da so dazu, wie den Film vorwärts zu gucken. Und,
aber das kannst du auch mit einer DVD machen.
Mit Bild. Das ist aber ja ein ganz anderes Gefühl,
finde ich. Die Frage ist,
meinst du das? Also, ja.
Die Frage ist, will ich einen Film rückwärts gucken?
Das ist in ganz, ganz vielen Filmen, ist das wahnsinnig interessant.
Okay.
Es gibt auch ein wunderbares Meme im Internet, wo sie die Geschichte von Filmen rückwärts erzählen. Ich komme jetzt natürlich gerade nicht auf keins, aber ich werde euch für die Shownotes was zur Verfügung stellen, wo Leute die Geschichte von einem Film rückwärts erzählen und es tatsächlich Sinn ergibt. Ich würde mir zum Beispiel Memento lieber rückwärts angucken als vorwärts, weil der Film halt rückwärts erzählt ist und man die erste Dreiviertelstunde davor sitzt und sagt, was wollt ihr von mir, seine Backe? Und wenn man den dann zurückspult, dann ergibt da wirklich Sinn. Ganz im Unterschied zu König der Löwen oder auch zu Piraten sind der Powerplay. Muss man fairerweise sagen, warum sollte man rückwärts von einem Peilwagen der Post wegfahren?
Post in der Herfahren. Ja, das ist doch genau. Schreib das mal als negatives Argument auf. Es macht keinen Sinn,
den Film rückwärts zu gucken. Okay, ja, da
fällt Benjamin grad, Button wird das vielleicht
ganz gut. Fällt mir gerade nichts gegen zu ein, ja. ja, die Goonies.
Ja, die Goonies habe ich noch nichts gehört.
Ich überlege gerade, ja. So bei König der Löwen, genau. Piratensender Powerplay wird nicht besser. Goonies spielt er nicht. Ich überlege gerade, wer da mitspielt. Spielt doch auch Sean Astin mit, der hier Samwise Gamgee, genau, Samwise Gamgee. Ich habe gerade, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ist natürlich so ein Film, klar, der passt gut so in die Zeit, weil der auf VHS rauskam, aber ist jetzt so ein, also König der Löwen, klar, kann ich mir vorstellen, also Piraten sind der Powerplay wird auch nicht besser, das ist so blöde Filme, die muss man haben, da könnte man auch irgendwie 1000 andere nehmen, aber die Goonies fällt mir jetzt gerade nicht so ein, warum nicht den unbedingt auf VHS haben muss, was das so für ein, weiß nicht, so für ein Gefühl transportiert oder für so ein, ja, also da kann ich eher König der Löwen nachvollziehen. Bei Goonies fällt mir gerade nicht so ein, wo ich sage, die muss ich jetzt unbedingt auf VHS haben und dann auch noch auf VHS gucken. Was jetzt unbedingt dafür spricht, den Film mir jetzt unbedingt das zu besorgen.
Dieses ganze Feeling, diese ganze Optik von VHS, dieses SD, dieses Körnige, das passt halt einfach so derart in die Zeit, weil das halt einfach so eine cheesy 80er-Jahre Geschichte ist. Das also könnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich habe den auf DVD und ich habe ihn genau einmal geguckt und danach nie wieder, weil es halt einfach nicht das gleiche ist wie auf VHS.
Okay, ja.
Tja. Vielleicht könnte man noch mal überlegen, wenn ihr, also vielleicht einfach mal so, ihr habt eine Person vor euch und der hat sich gerade einen VHS-Player gekauft und ihr sagt, diesen Film musst du auf VHS kaufen, den darfst du auf keinen Fall. Warum ist es euer Film? Vielleicht, wenn man so noch mal rangeht. Und die ist genauso alt wie ihr von mir aus. Es muss kein 12-jähriger Junge heutzutage sein.
Na ja gut, also bei mir würde dann natürlich, wenn es ein Gleichaltriger ist, direkt das Argument ziehen, dass es eben auch seine Kindheit ist, die er damit kauft. Und ich glaube, das ist ein unschlagbares Argument. Tut mir leid.
Es scheint ein bisschen, als wäre das einzige Argument, was da zählt, muss ich fairerweise anerkennen. Also mir fällt kein anderes ein. Ich kann das genauso über die Goonies sagen. Fairerweise kann ich es aber auch genauso über Piratensender Powerplay sagen, der auch während meiner Kindheit rauskam, obwohl der natürlich jetzt nicht unbedingt eine Kinderzielgruppe anspricht.
Mhm.
Ja. Nee, ich hab kein Gegenargument.
Ja, das nicht. Also, wie gesagt, König der Löwen würde natürlich viel, viel besser wirken und der Piraten seiner Powerplay, das hatte ich ja schon gesagt, das steht so für viele Blödelfilme, alte Blödelfilme, da könnte man ja andere nehmen. Der wird einfach nicht besser auf DVD. Also, der wirkt nicht ganz anders. Das ist einer, da gehört so ein bisschen schlechte Qualität dazu, vielleicht auch so ein Ruckeln oder so und man kann da herrlich drüber lachen und da ist es egal, in welchem Format man den guckt, aber auf VHS ist dann einfach so das Original und deswegen muss der im Prinzip auch auf VHS geguckt werden, alles andere wäre Verpönung.
Ja, damit hake ich mal die Runde ab. Ja, ich fand es eine unglaublich schwierige Frage,
ja.
Weil das Hauptargument, und das habt ihr ja im Grunde alle drei auch für euch irgendwie entdeckt, ist ja dieses Kindheitserinnerung-Argument. So, das hat Nico, würde ich sagen, am stärksten gespielt bei sich. Habt ihr auch mehr oder weniger neidlos anerkannt. Interessant fand ich ich hätte es ja Circle of Life, ich hätte es ja oft auf den Dinge so eingetinkt, auf das Circle of Life gespule. Vielleicht hätte man es darauf beziehen können, aber das fand ich noch sehr interessant. Ist allerdings auch ein bisschen abgeflacht, weil das sehr gute Gegenargument kam, wieso sollte ich den Film zurückspulen? Oder ich kann das auch auf DVD. Ein sehr starkes Gegenargument gegen König der Löwen war, dass man ihn leicht hochskalieren könnte. Man könnte ihn sehr leicht besser machen. Und da sind eure beiden Filme, vor allen Dingen dein Film, Robert, Piraten seiner Powerplay, zu dem ich jetzt komme, hast du das sehr deutlich gemacht, dass man es bei deinem Film nicht kann. Weil dein Film wird einfach nicht, und ich sage es aus meiner Position, wird einfach nicht besser, wenn man den auf einem anderen Format verkauft. Genau. Der bleibt so scheiße, wie er schon ist. Der ist auch auf VHS schon kacke, der Film.
Ich bin hier lustig, ich kann da lachen.
Ja, nicht jeder.
Aus dem gleichen Grund, warum ich Ghost Shark in Frage.
Das kam offensichtlich, war das so eine Sache. Du hast allerdings am Anfang noch ein bisschen dein Fett weggekriegt von Jörn, indem er gesagt hat, dass der Film quälend langsam ist und unverständlicherweise übersynchronisiert wurde. Was natürlich das Trashige vielleicht nochmal unterstreicht, aber was den Film auch wirklich nicht nochmal besser macht. Also vielleicht aber auf die Frage, welcher Film sollte unbedingt auf VHS geguckt werden, wenn keine anderen Filme übrig sind, dann wäre dein Film sicherlich dabei. Damit war der Piratensender für mich schon mal raus. Und die Goonies, da kamen ein bisschen wenig Argumente leider. Du hast natürlich auch dieses Kindheitserinnerung-Argument gespielt, was natürlich auch wahnsinnig gut passt auf den Goonies-Film. Und auch da hast du ein ähnliches Argument gemacht wie Robert. Der Film wird nicht, in diesem Fall würde ich sagen, besser, weil der Film einfach auch gut ist. Also das ist natürlich subjektiv, aber du hast natürlich auch den Film als guten Film verkauft. Und du hast ein sehr starkes Argument gebracht, meiner Meinung nach. Und das war, der Film schockt einfach nicht auf DVD. Dieses ganze Feeling kommt nicht rüber. Und das hat für mich, glaube ich, fast noch ein bisschen den Ausschlag gegeben, weil, wie gesagt, dieses Kindheitserinnerung-Ding kam bei dir auch. Es kam keinerlei Gegenargumente gegen deinen Film. Genau, und entsprechend fand ich das irgendwie, auch wenn da wenig kam, eigentlich das am überzeugendsten, weil du quasi noch ein Andenken aus deinem Leben mit reinbringen konntest, indem du sagst, du hast den Film sogar auf DVD und du guckst ihn dir einfach nicht an, weil er keinen Spaß bringt. Und entsprechend würde ich sagen, wenn auch knapp geht der Punkt, eher an dich, Jörn, als an Nico. Nee, er geht an dich und nicht an Nico. Und hier kommt deine Fanfare. Sehr schön. Ja, wir sind schon bei der vorletzten Frage. Oh, ich stopp mal hier meine Uhr. Die vorletzte Frage, ich muss erstmal die Runde ansagen.
Round 4. Fight.
Die vorletzte Frage. Die Frage hat mein lieber Freund Christoph Hansen, Hemi, eingereicht. Vielen Dank dafür. Hemi ist Arzt, hat hier in Kiel das gelernt und studiert. Und hat großes Interesse an Filmen und vor allen Dingen an einer besonderen Berufsgruppe im Film, dem Arzt. Und darum die Frage, welcher ist der beste Filmarzt? Und Robert darf wieder anfangen.
Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, da habe ich ein bisschen gebraucht, weil es gibt zwar viele Doktoren in den Filmen, aber die sind komischerweise kaum alle Ärzte. Bei Serien wäre es viel einfacher gewesen. Ich habe mich am Ende für Patch Adams entschieden. Film von irgendwann Ende der 90er mit Robin Williams, basierend auf einer wahren Geschichte. Also den Patch Adams gibt's wirklich, der lebt auch noch. Genau, der so ein bisschen die Anfänge, sein Studium beleuchtet, wie er überhaupt dazu kommt, Arzt zu werden. Und der ist jetzt nicht qualitativ der beste Arzt, aber er hat so eine andere Ansicht reingebracht, dass man im Prinzip auch sich als Patient wohlfühlen muss, dass man hat ein Krankenhaus aufgemacht, wo man nichts zahlen muss als Patient, weil er da auch so eine schwerwiegende Erfahrung gemacht hat, dass da eine Mutter ihrem Kind nicht beistehen kann, weil sie die Krankenhausrechnung bezahlen muss und dann halt nicht dabei ist, während das Kind stirbt. Und so, also ich habe mich halt für Patch Adams entschieden, weil er halt so ein bisschen eine andere Art des Denkens in das Ärztewesen und in das Medizinwesen reingebracht hat, was heute natürlich auch noch aktueller denn je ist, dass das nicht so als Wirtschaftsunternehmen gesehen wird. Patch Adams mit Robin Williams.
Mhm. Jan. Ich habe lange gesucht, in den Haifilmen gibt es tatsächlich auch verflucht viele Doktoren, das sind alles aber Meeresbiologen und kommen hier nicht so richtig raus. Deswegen musste ich weiter den Fokus aufmachen. Ich habe mich entschieden für Hawkeye Pierce aus dem Mesh 4077. Ja, also spielt im Koreakrieg der 50er Jahre. Er ist ein fantastischer Chirurg, sehr, sehr fähig und schafft es aber gleichzeitig immer noch mit seinen Witzen und Scherzen die Stimmung im Camp hochzuhalten, kümmert sich rührend um seine Arztkollegen, um das Pflegepersonal, um die Patienten und ja, macht das mit einer fachlichen Expertise, die ihm eine enorme Lockerheit ermöglicht und deswegen ist er eindeutig der beste Filmarzt.
Ja, ich bin das Ganze so angegangen, dass ich überlegt habe, was ich überhaupt für Filmärzte kenne und hab dann festgestellt, die meisten, die mir so in den Sinn kamen, waren eher Richtung Wissenschaft eben ausgerichtet und dann häufig so ein klassischer Charakter, der so aufgebaut ist, dass er eben sehr auf seine Forschung bedacht ist und eigentlich das so als sein hauptsächliches Ziel sieht und alles andere geht so ein bisschen unter, sage ich mal. Ich muss jetzt neidlos zugestehen, ihr habt das beide nicht so ausgewählt, so einen Charakter. Ich habe dann Dr. King Schulz ausgewählt aus Django. Zahnarzt, wenn ich mich täusche. Also einfach klasse dargestellt durch Christoph Waltz. Und es ist ein Charakter, der einfach irgendwie menschlich ist. Also der ist einmal auf der einen Seite einfach ein sehr starker Charakter, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht dieser klassische, überzeichnete Arzt, sondern es ist eben irgendwie vielschichtig und natürlich auch einfach ganz was anderes durch die Gegebenheiten der Story und dass es eben noch ein Kopfgeldjäger ist.
Ach, der macht viel Spaß.
King Schulz ist natürlich tatsächlich eine großartige Figur, aber ist ja in dem Film auch schon kein Arzt mehr. Also natürlich fährt er rum mit dieser Kutsche, wo dieser riesige schaukelnde Zahn drauf ist. Das ist wirklich super. Aber er arbeitet die ganze Zeit immer nur als Kopfgeldjäger. Und dann auch mit Methoden, wo ich jetzt bei dem Punkt menschlich, das habe ich mir in Großbuchstaben und mit 3 Fragezeichen notiert, also es gibt da eine Stelle, wo er aus großer Entfernung mit dem Gewehr einen Vater bei der Landarbeit abknallt, während sein Sohn neben dem Mann steht. Also das ist nicht menschlich, so in meiner Welt. Das hätte ich anders gelöst. Zumindest hätte man den Jungen irgendwie wegschicken können, keine Ahnung. Patch Adams kann ich leider nicht allzu viel zu sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber irgendwie tauchte bei deiner Beschreibung und auch in meinem Kopf generell das Wort depressiv sehr schnell auf. Das mag mit Robin Williams zusammenhängen, aber ich kann über die Qualität von Patch Adams leider nichts sagen.
Depressiv hast du recht. Also der Film beschreibt die Anfänge, wie Patch Adams quasi sich entscheidet, Medizin zu studieren und dann auch Arzt wird. Es geht damit los, dass ein Selbstmordversuch von ihm schief geht und er halt genau in der Anstalt landet und dann dort halt so ein bisschen mitkriegt, wie mit den Patienten umgegangen wird und dann halt für sich so feststellt, so ein gewisses Lebensgefühl, also ist wichtig. Die dürfen halt nicht nur irgendwie so als Kunden behandelt werden, sondern es muss sich auch um die gekümmert werden. Und daraufhin beschließt er dann halt selber so Medizin zu studieren, weil er halt so feststellt, so wie das gemacht wird, das stimmt nicht mit meiner Philosophie so überein, wie man mit Menschen umgeht. Spielt Anfang der 70er, glaube ich, da genau geht das halt los. Dann studiert er halt Medizin und kriegt dann halt im Krankenhaus mit die Story, die ich halt auch schon erzählt hatte, dass da halt eine Mutter Krankenhausrechnung bezahlen muss, bei den Krankenschwestern dann halt nicht bei dem eigenen Kind ist in den letzten Minuten und das dann halt stirbt, wenn die Mutter da halt sich irgendwie streitet, weil sie die Rechnung nicht zahlen kann. Wo er halt dann auch beschließt, schon während des Studiums, ich mache eine Klinik auf mit zwei Freunden, glaube ich, wo die Leute nichts bezahlen müssen.
Also zeigt der Film weniger seine Qualität als Arzt?
Genau, das Studium, die Anfänge des Studiums, genau, das hatte ich ja so gesagt. Er ist jetzt nicht als großer Mediziner jetzt bekannt, weil er irgendwie gute Fähigkeiten hat oder so, jetzt irgendwie Chirurg oder so, aber schon so halt einen Ansatz hatte, der ja heute halt genau immer noch wichtiger ist oder wichtiger wird, das ganze System so ein bisschen anders zu denken. Genau, er hat halt die Praxis aufgemacht, wo die Leute nichts zahlen müssen und wo dann auch der richtige Patch Adams tut ja heute, glaube ich, auch noch immer so weltweit darum, dass es halt auch da irgendwie so ein bisschen Humor, dass man die Leute zum Lachen bringt, weil auch in dem Film Robin Williams ist dann natürlich dann ganz prädestiniert für mit so einer roten Nase, dass er dann halt so ein bisschen auch clownsmäßig rumläuft und dann halt die auf der Krebsstation da und die Patienten so ein bisschen, die dem Tode geweiht sind, da noch halt einfach ein bisschen Lebensfreude wiedergibt. Und das ist so der Ansatz, weshalb ich so der Meinung bin, Patch Adams ist so für mich der beste Filmarzt, weil er halt einfach so eine ganz andere Denkweise reinbringt in den Beruf und jetzt nicht es nur auf die Qualitäten drauf ankommt, die ein Arzt mitbringt, sondern einfach so ein bisschen diese Menschlichkeit, sich um den Patienten zu kümmern und auch einfach jeden anzunehmen, egal ob der Geld hat oder nicht. Genau, da hat er halt schon während des Studiums, und das beschreibt der Film halt auch noch, während des Studiums diese Klinik aufgemacht, genau, wo die Patienten einfach alle angenommen werden und nichts bezahlen müssen für die Leistungen, genau.
Aber dann ist es trotzdem, also ich verstehe die Frage so, wir suchen nach dem besten Arzt und nicht nach dem besten Menschen. Er ist menschlich, ist ein guter Typ, er kriegt das hin, die Leute kriegt er zum Lachen, die müssen bei ihm nichts bezahlen. Aber dann kommt da vielleicht jemand hin mit einem gebrochenen Arm und er amputiert ihm aus Versehen den Finger.
Ja, das macht er natürlich nicht. Soweit ist es nicht gekommen. Er ist auch nicht allein in der Klinik. Nein, der Film hört damit auf, dass er das Studium fertig macht. Genau, und dann halt abgeschlossen hat. Es geht halt um die Denkweise, die er reinbringt. Und was ja auch für den Heilungsverlauf, wie man jetzt halt heute ja auch weiß, extrem wichtig ist, dass man sich da auch irgendwie wohlfühlen muss und nicht irgendwie, weiß ich nicht, nur irgendwie als Kunde schnell abgepackt, wir haben nur 10 Minuten für sie, dann muss ich zum nächsten und so, sondern dass man sich Zeit nimmt für die Patienten, weil das ja für den Heilungsverlauf ja auch extrem wichtig ist. Und dann halt auch so ein bisschen den Humor mit reinbringt, dass sie einfach ihre Sorgen auch so ein bisschen vergessen. Das ist so diese Denkweise, die er reinbringt, weshalb ich dann halt denke, dass das also schon für einen Arzt ganz gut ist, dass man nicht einfach nur genau so dieses fabrikmäßige, jetzt muss ich da operieren. Das ist einfach eine andere Denkweise, die er in den Beruf mit reinbringt. Und das, finde ich, macht ihn zum besten Filmarzt, genau.
Ja, ich will trotzdem auf die medizinische Qualität gucken. Hawkeye Pierce in diesem Koreakrieg, der operiert Menschen unter widrigsten Bedingungen, zum Teil irgendwo unter Beschuss, unter ganz schlechten hygienischen Bedingungen, wenn sie an die Front verlegt werden, weil da vielleicht der Chirurg gerade aus dem Frontlazarett ums Leben gekommen ist. Und er entwickelt da neue Operationsmethoden, wie man jemanden noch das Leben retten kann, der sehr schwer verletzt ist mit einer Verletzung, wo er unter Bedingungen in einem Krankenhaus in der Heimat verstorben wäre, finden die eben in diesem Lazarett, in dieser chirurgischen Einheit noch irgendwie eine Methode, was man machen kann, und das sind ärztliche, medizinische Qualitäten, und das macht jemanden zum Filmarzt, sonst überhaupt zu einem Arzt. Letztlich, also ich kann auch eine Praxis aufmachen, kann sagen, kommt alle rein, hier ist meine Clownsnase, bezahlen müsst ihr nichts, der Kollege operiert. Da bin ich kein Arzt, aber ich habe eine super Praxis und wahrscheinlich könnte ich das sogar machen, während ich Medizin studiere. Aber ganz ehrlich, wenn ich als Student eine medizinische Praxis aufmache und Leute behandle, möglicherweise kriege ich dann keine Zulassung von der Ärztekammer. Also ein Arzt ist Patch Adams für mich leider nicht. Es tut mir leid.
Die hat er ja wirklich bekommen. Also deswegen, die Menschen gibt's ja wirklich. Das ist ja alles gut gegangen. Und er war ja nicht alleine. Er hat ja die Klinik aufgemacht. Er war ja im Prinzip auch so ein Initiator und er war ja nicht alleine. Also da waren ja schon Leute dabei, die ihm da wirklich auch unterstützt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er das illegal betrieben hat. Oder das hätte er nicht betreiben dürfen. Und es ist gerade so gut gegangen, weil die Leute ihn nicht verklagt haben, die da behandelt wurden. Also so ist es ja nicht. Er ist ja wirklich Es hat ja wirklich Erfolg und ist ja auch wirklich alles gut gegangen. Ja, Kriegsärzte ist immer schwierig. Das ist natürlich so eine Extremsituation, wo du halt wirklich immer nur irgendwie das Nötigste mal machen kannst, mit wenig Ausrüstung, das ist natürlich schon klar. Aber da gibt's ja wahrscheinlich immer nur ein bisschen Morphium. Mehr geht nicht. Wir können auch mal irgendwie, weiß ich, Knochenbruch, okay, Schienen, fertig, ja, also der nächste. Also das ist so eine Stresssituation. Na klar, also muss man da irgendwie fit sein und gut sein, aber die Handgriffe sind ja immer so dieselben, 2, 3, weil die Verletzungen so alle ziemlich ähnlich sind. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob man so als Kriegsarzt da unbedingt so die besten Qualitäten hat. Man ist stressresistent, klar, aber ob man da jetzt die besten medizinischen Qualitäten haben muss, weil man eh nicht so viel zur Verfügung hat, um diese irgendwie zu zeigen, ist dann halt so die andere Frage.
Ja, du musst schon dein Fach sehr, sehr gut verstehen, um dann mit geringen Mitteln Großes zu erreichen. Also da das gehört ja dazu. Dass das immer die gleichen Verletzungen sind. Es sind viele Leute, die irgendwie Sprengverletzungen haben oder sowas, aber das Verletzungsbild ist ja am Ende ein anderes. Also der eine hat mal einen offenen Brustkorb, der andere hat ein Bein verloren, Dritter wurde vom Hai gebissen.
Keine Ahnung.
Klassiker.
War das Vietnam?
Ja, genau.
Vietnam, ja, kann passieren.
Korea. Achso, Entschuldigung, Korea. Und also da kommt es dann schon drauf an, die Leute zusammenzuflicken, weil die halt schnell wieder an die Front sollen und die ganz heftigen Fälle, die werden dann in ein spezialisiertes Krankenhaus gemacht, werden nur transportfähig gemacht, aber auch das muss man ja können und das kann eben jemand, der seit Jahren als Chirurg praktiziert, eher als ein Medizinstudent, der nach 90 Minuten Film gerade sein Diplom bekommen hat.
Oder ein Zahnarzt, der gar nicht als Zahnarzt arbeitet,
nochmal zurück auf den dritten Film zu kommen.
Also, und da bin ich auch noch nicht ganz überzeugt, dass Dr. Kim Schulz wirklich die Zulassung hat, oder wenn ich mir zufällig irgendwo diesen Wagen gefunden
habe. Das erwähnt der Film, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß, dass er aus Düsseldorf kommt. Das wird irgendwann erwähnt, dass er Deutscher ist.
Aber das sagt Patch Adams auch.
Aber ob der wirklich... Nein, Patch Adams sagt nicht, dass er Zahnarzt ist. Da muss man vorsichtig klar teilen.
Aber, also ich wollte da auch den Bogen nochmal zur angesprochenen Menschlichkeit schlagen. Also zu dieser Szene zum Beispiel, die du da erwähnt hast mit dem Vater, der erschossen wird übers Feld hinweg. Das macht King Schulz ja auch, muss ich so cheesy sagen, mit chirurgischer Präzision.
Lernt man das im Medizinstudium
als Zahnarzt,
als Reine Güter.
Und also es geht mir vor allem um diese relativ finale Szene, zumindest seine finale Szene als dramatische Figur, wo er dann eben diesen Candy mit seiner Lady Gun da erschießt. Oder anschießt. Doch,
er schießt, der ist schon. Ja. Genau. Leo ist schon wieder gestorben.
Genau, und also ich habe es zumindest so verstanden, dass ich den Film gesehen habe, dass es eben aufgrund dieser dramatischen Situation eben auch das Sterben passiert, was mich schon angesprochen hat. Also
ja, aber auf menschlicher Ebene. Er arbeitet im ganzen Film nicht einmal als Zahnarzt.
Nee, natürlich, aber das ist auch nicht die Frage gewesen, die ursprüngliche. Da muss ich mich auch wieder drauf beziehen, das ist ja nur gefragt wird, wer ist der beste Filmarzt und nicht, wer ist der beste praktizierende Filmarzt.
Oder wer ist der beste Filmarzt im Werden?
Ja, nein, das ist. Ja, also schwierig, ist natürlich ein Tarantino-Film, ist natürlich dein Klassiker, jetzt gegen so einen Film was zu sagen, aber ja, King Schulz, genau. Ja, das Einzige ist wirklich der Zahn, das Einzige ist halt wirklich der Zahn, der oben drauf ist, auf seiner Pferdekutsche und das Menschliche haben sie wahrscheinlich alle drei, also dass King Schulz sich natürlich da so ein bisschen für die Sklaven einsetzt und dass er dann...
Kind traumatisiert, auch das.
Das ist was anderes, aber dass er dann halt auch klar sagt, okay, da muss ich jetzt irgendwie als Mensch angreifen und bringt da halt Leo um. Das Hawkeye natürlich auch in Stresssituationen, so dieses Menschliche, die haben, glaube ich, alle drei. Diese menschlichen Szenen haben alle drei. Aber so was jetzt, ja, Qualitäten angeht, klar, Kriegsarzt, okay. Aber so dieses, eine ganz andere Denke reinzubringen in den Beruf des Arztes, eine ganz andere Charakteristik so ein bisschen reinzubringen, da ist dann, glaube ich, so Patch Adams schon ganz gut dabei. Ich will nicht sagen revolutionieren, aber er hat einfach so genau das System so ein bisschen verändert. Und die anderen beiden, gut, der eine tritt gar nicht als Arzt auf und der andere, ich bleib immer davon dabei, der macht halt seine 3, 4 Verletzungen und die schwierigen Fälle, hast du ja selber gesagt, die werden dann abtransportiert, die macht er nicht mal selber.
Aber erst nachdem er dran war.
Nachdem er gesagt hat, dass das ein schwieriger Fall ist.
Ja, meine lieben Medizinstudierenden da draußen, hier sind einige Ärzte, von denen ihr noch was lernen könnt.
ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich eben angefangen habe. Ich fange jetzt einfach mal bei dir an, Nico. Dr. King Schulz hatte das Doktor im Namen, doch wurde hier auch in dieser Runde schon in Frage gestellt, woher und ob er das eigentlich hat, weil er offensichtlich gar nicht so richtig als Zahnarzt arbeitet. Die Frage, ist der Kerl überhaupt Arzt? Wie gesagt, man weiß, er kommt aus Düsseldorf, aber unter Beweis gestellt hat er seine Fähigkeit nicht und so sich nach Amerika absetzen und so bezeichnen kann ja auch jeder in Anführungszeichen. Seine Menschlichkeit hast du betont, ist auch in Frage gestellt worden, wohl auch zu Recht. Wie heißt der hippokratische Eid, den ein Arzt leisten muss, Menschenleben zu retten, ist natürlich schwer vereinbar mit dem
Beruf des Zahnarztes,
mit dem Beruf des Kopfgeldjägers. Trotzdem hast du sehr gut versucht, dagegen zu argumentieren, indem du sagst, dass er mit chirurgischer Präzision die Leute erlegt und sich offensichtlich sehr gut auch anatomisch vielleicht mit den Menschen auskennt. Aber bei ihm natürlich das Interessante ist natürlich, was du auch genannt hast, schon in deinem Pitch am Anfang, er ist sehr gut gespielt worden, auch Oscar bekommen und tritt als Sklavenbefreier auf. Und das Wort, wer ist der Beste, wurde jetzt gar nicht so richtig, was bedeutet eigentlich gut, ist nicht so richtig stark diskutiert worden. Es kann natürlich auch die beste Filmrolle sein oder so. Kam die Diskussion aber nicht drauf, darum lasse ich es nicht gelten. Trotzdem, King Schulz, ein vielschichtiger Charakter, der von dir gepitcht wurde. Ja, Robert, Pat Adams. Deine Figur stand so ein bisschen im Mittelpunkt der ganzen Diskussion die ganze Zeit. Du hast ziemlich viel auf den Sack gekriegt, hast aber auch sehr viele gute Argumente liefern können. Das eine ist natürlich, es ist eine wahre Geschichte. Darauf konntest du auch ab und zu zurückgreifen, wenn es darum ging, dass so ein Medizinstudent mal so eine Klinik aufmacht oder so eine Praxis. Das kann ja auch in die Hose gehen, aber du konntest gut dagegen anwenden. Es ist ja alles gut gegangen, weil die Figur eine historische Figur ist oder noch eine lebendige. Ist auch bei dir ein bisschen, wurde auch in Frage gestellt, wie viel Arzt bist du eigentlich, weil du offensichtlich noch Medizinstudent bist und weil du auch nicht als der Beste, sagen wir mal als praktizierende Mediziner, nicht als der beste Arzt in Erscheinung trittst, sondern eher als ein Systemumwerfer. Wir kennen auch alle das, die Probleme mit dem Gesundheitssystem, sei es in Deutschland, sei es in Amerika, sei es irgendwo anders. Das ist natürlich schon deswegen eine sehr interessante Figur. Aber der beste, medizinisch der beste Arzt ist er sicherlich nicht und auch bestimmt mit Sicherheit nicht überhaupt ein Arzt, weil er ja eben noch Student ist. Du hast aber eben diese Systemumwerferposition für dich sehr stark gemacht. Du hast gesagt, dass es vielleicht für einen guten Arzt eben auch um Menschlichkeit, auch um Humor geht und auch um eine gute Beziehung zu den Patienten. Entsprechend auch eine sehr spannende Figur. Und Hawkeye Pierce. Da können wir uns wahrscheinlich auch alle darauf einigen, dass wir hier medizinisch die beste Figur haben, fachlich kompetent. Und das ist auch dein wirklich stärkster Punkt gewesen, hast du sehr viel drauf gepocht und auch sehr viel bei den anderen gegen gewettert, muss man auch dazu sagen. Das Argument, das ist gar nicht so, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass du fachlich gut bist, weil du ja immer nur das Gleiche machen musst, hast du sehr gut abgeschmettert darin, dass es ja sehr verschiedene Verletzungen gibt und ein bisschen Morphium es eben nicht tut, ein abgebrochener Zehennagel und ein offener Brustkorb sind eben doch verschiedene Verletzungen. Ja, krass. Ich fand es alles sehr interessant. Ich glaube, die besten Argumente geliefert hat im Endeffekt Jörn. Ich glaube, du hast die besten Argumente geliefert, weil du die anderen beiden wirklich hart angegangen hast. Du hast die beide auch stark getroffen, ohne unter den Gürtel zu schlagen, hast du Wirkungstreffer erzielt und eigentlich sehr wenig Gegenargumente für dich bekommen. Du bist einfach medizinisch, hast den besten Arzt vorgestellt und hast auch gut begründet, warum er das ist und hast die anderen hart angegangen und darum geht der Punkt in dieser Runde an dich. Ja, und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Richtig, Leute. Oh, hier, die Seite hatte ich schon beschrieben. Die letzte Frage.
Round 5. Fight.
Runde 5. Welcher ist der sympathischste Filmhund? Ich weiß, Jörn, du bist Hundebesitzer, richtig?
Ja, so ist es.
Ihr beide seid es nicht.
Nein.
Entsprechend,
doch, tatsächlich schon.
Du bist der Hundebesitzer, aber nicht hier in meiner Wohnung. Oder in deiner Wohnung, wie auch immer. Ich habe die Frage ein bisschen für dich ausgewählt. Ich habe bei der Puerto Partida Folge mit dir gehört. Da hat im Hintergrund häufig dein Hund,
Geräusche gemacht,
gebellt nicht.
Über das Parkett gestapst mit ihr.
Ja.
leider immer viel zu langen Krallen.
Darum habe ich die Frage ausgewählt. Die hat auch jemand eingesandt. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, wer. Ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben. Falls du dabei bist und dir das anhörst, das ist für dich. wer ist der beste Filmhund? Wer hat eben angefangen? Nico? Robert? Dann sagst du nochmal.
Der beste Filmhund der Welt ist eindeutig Rantanplan. Der Hund, der immer hinter Lucky Luke herläuft in allen Comicfiguren, Verfilmungen vielmehr, ist Rantanplan mit dabei. Der gehört eigentlich niemandem. Der hat sich Lucky Luke so ein bisschen ausgesucht als seinen Kumpel und ist aber gleichzeitig enorm desinteressiert und lässig. Also Rantanplan zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach viel von der Story verpennt und dann ab und zu mal hochgucken und sagt, was ist denn hier los? Oh ja, Mensch. Und das macht ihn für mich einfach unglaublich sympathisch, weil er meinem Hund sehr ähnelt, der im Prinzip ganz ganz ähnliche Charakterzüge hat. Ja, deswegen ganz klare Empfehlung für den besten Filmhund, Rantanplan.
Ja, Nico.
Ja, ich bringe auch hier das Argument auf, dass Films auf einer wahren Begebenheit beruht. Und zwar habe ich Hachiko ausgewählt. Und so leid es mir tut, aber wer den nicht als den sympathischsten Filmhund aller Zeiten sieht, der hat kein Herz. Ja, Hachiko, ich weiß nicht, ich erzähl's mal ganz kurz, wie umreißt es. Gehört, glaube ich, einem japanischen Professor, der in der Vorlesung oder auf der Arbeit irgendwie einen Herzanfall erlitt, gestorben ist. Und Hachiko hatte die Angewohnheit, dass er jeden Tag an der Bahn auf sein Herrchen gewartet hat. Das hat er allerdings nach dem Tod seines Herrchens weiterhin getan. Das Herrchen kam nur leider den Tag darauf nicht und den Tag darauf und so weiter und so fort. Die Frau verzog dann, ließ den Hund in der Stadt und der Hund ging weiter jeden Tag immer zu dieser Bahnstation, wurde, glaube ich, irgendwann von einem Gärtner aufgenommen, der mal für die Familie gearbeitet hat und hat bis zu seinem Tod eben jeden Tag auf sein Herrchen an der Bahnstation gewartet.
Robert. Der sympathischste Filmhund war die Frage und ich habe mich für die eine Hälfte von Susi und Strolch entschieden und zwar für Strolch, alter Disney-Klassiker, genau, ich glaube aus den 50er Jahren. Genau, so ein Streunerhund, der Susi irgendwann mal kennenlernt und dann gibt's ja diese berühmte Szene, wo sie die Nudel gemeinsam essen hinter der ihr Pizzeria, glaube ich, und sich dann auch so küssen und dann am Ende zusammenfinden, der dann auch so ein bisschen die Familie beziehungsweise Susi rettet, die ja genau da von ihrer Familie so ein bisschen dann vernachlässigt wird, weil die ein Kind kriegen. Genau, guter Disney-Film, sympathischer Hund, wo es dann auch natürlich so ein bisschen um ja Eigenschaften geht, Wertevermittlung geht. Deswegen ist Strolch der sympathischste Hund, weil da natürlich gute Werte vermittelt werden, auch in dem Film.
Ja, viel Spaß bei der Diskussion. Katzenliebhaber kurz weghören oder weiterspulen zu den Blitzfragen.
Ist Hachiko auch animiert? Ich kenne den Film jetzt nicht.
Ich glaube 2009, Realverfilmung.
Okay, ist ein echter Film. Okay, dann haben wir zwei animierte Filme. Ging halt echt. Okay, das nur noch mal so interessehalber für mich, ja.
Okay. Ja, also zu dieser Wertevermittlung muss ich direkt mal einsteigen. Wenn man das im Zeitgeschehen betrachtet zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie man das heute so einordnen möchte, aber wenn ich mich nicht täusche, war Strolch ja eigentlich ein ziemlicher Frauenheld, der eigentlich sich jetzt nicht unbedingt auf eine festgelegt hat. Das kommt auch an einigen Stellen manchmal so ein bisschen durch Kommentare von anderen Hündinnen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Am Ende legt er sich dann fest, aber ja auch nur, weil dann der Wurf kommt.
Ja, nein, nicht nur, weil der Wurf kommt. Er warnt Susi ja schon vorher so, dass die Familie ein Kind kriegt und dann Susi quasi als Hund vernachlässigt wird in der Familie, warnt sie davor und dann wird sie auch tatsächlich so ein bisschen ausgeschlossen. Und dann am Ende kommen sie zusammen. Ja, klar, weil er halt so ein Streunerhund ist, weil er da auch so im Hundeasyl groß wird. Natürlich, klar, so ein kleiner, der hat nichts anbrennen lassen, aber hat sich ja für sie eingesetzt und hat sie halt gewarnt und hat ja dann auch die Familie gerettet. Sogar das neugeborene Baby von der Familie, ich glaube, da kommt dann irgendwann eine Ratte, ist da und er geht da rein und rettet sie dann quasi das Baby vor der Ratte und so. Also bringt dann schon so Charaktereigenschaften. Ist natürlich so ein Streunerhund am Anfang, aber macht halt eine große Wandlung in dem Film und am Ende sitzen sie ja dann, glaube ich, unter dem Weihnachtsbaum alle zusammen. Das ist natürlich so ein bisschen Disney Happy End, aber macht halt eine große Wandlung in dem Film durch. Klar, war er am Anfang schwere Nöter, aber muss sich ja ändern und wird am Ende zum sympathischsten Filmhund aller Zeiten.
Ich kann leider zu keinem der beiden wirklich ernsthafte Gegenargumente finden. Hachiko ist ein Traum von Tier, da stimme ich dir zu, der ist echt gut. Und ja, also das Einzige, was ich mir zu Strolch aufgeschrieben habe, war eben das, was Nico schon gesagt hat, dass er eben so ein Gangster ist, in Anführungszeichen. Das, aber viel mehr habe ich da leider auch nicht. Insofern kommt von mir heute
nichts. Der Hundeliebhaber kann sich nicht entscheiden.
Nee, kann er nicht.
Wir müssen ein bisschen Rantanplan dissen.
Das kannst du versuchen. Ohne zu kitzeln.
Aber ist Hachiko da nicht auch ein bisschen...
Ja klar, das ist treu, ja, ist auch ein bisschen, ja, bisschen doof, oder?
Wie lange macht er das?
Ja, schon, ich glaube, über mehrere Jahre. Der stirbt, glaube ich, auch auf dem Bahnsteig. Ja, ne? Und da kommt auch
immer
vorbei und sagt, du dummer alter Hund, wartest du immer noch? Aber das ist ja, das macht den Hund ja nicht schlechter, sondern das zeigt ja einfach nur, weil, wie mies die Menschen sind in dem Fall. Also ich...
ich sehe hier gerade Tränen in den Augen.
Und also ich meine, Treue ist ja eigentlich so das Attribut schlechthin für den Hund. Also.
Ja.
Redet
ruhig weiter. Ich finde es auch sehr, sehr schwer. Es ist sehr schwer, negative Argumente zu finden, weil man die ja erstmal alle sympathisch findet. Gute Wahl auf jeden Fall.
Ich hatte gehofft, dass irgendjemand Lassie sagt. Es gab einen Lassie-Darstellerhund, der wohl ziemlich hinterhältig war am Set und alle immer gebissen hat. Und da war ich so ein bisschen drauf vorbereitet. die Möglichkeit habt ihr mir genommen. Vielen Dank an der
Stelle. Ja, schwierig.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt... ich habe Pro-Argumente für meinen Hund, aber unbedingt Gegenargumente. Ich finde eure Hunde auch nicht unsympathisch. So ist es nicht.
Was sind das denn jeweils für Rassen eigentlich? Gibt es sympathischere und unsympathischere Hunderassen vielleicht?
Also, mein eigener Hund ist ja ein rein rassiger Strakö.
Was auch immer das ist. Ja.
Straßenköder.
Ach so. Okay. Oh.
Slang. Das sind die, also, ja, du wirst ja ständig gefragt, so, oh, was ist das denn für einer? Der sieht ja niedlich aus. Ich habe eine Zeit lang gesagt, das ist ein zypriotischer Inselhund. und das haben die Leute aber halt dann angefangen nachzuprüfen, was das gut ist. nee, und also ja, was ist Rantanplan für eine Rasse? Das wird nicht so richtig klar in der Darstellung.
Der sieht auch mega random aus.
Ja, ne? Also der ist halt einfach, er erfüllt halt sämtliche Kriterien, die so ein Hund einfach hat. Große schwarze Nase, Ohren.
Ist der nicht schwarz-weiß gefleckt so ein bisschen? Oder bricht das gerade
durch? Das ist ein braun, ne?
Braun ist der auch.
Braun mit schwarzer Nase.
Genau.
Okay. Also ich weiß, dass Strolch ein Mischlingshund ist. Das steht hier bei mir. Sonst wäre ich da auch auf verlorenem Posten gewesen, gerade zu sagen, was ist Strolch eigentlich für ein Hund. Ein Mischlingshund steht bei mir.
Tja, wenn ihr keine Argumente habt, blasse ich die Runde ab. Das ist es nicht.
So.
Das ist für mich nur schwerer, weil ich dann entscheiden muss, wer gewinnt. Aber ich blasse hiermit einfach mal die Runde ab. Und das ist wirklich für mich jetzt sehr, sehr schwer, weil der Punktestand bisher ja auch so ist. Es steht 2-1 mit Jörn in Front gerade. Und Jörn hat quasi das Ticket fürs Finale gelöst. Und ich muss jetzt im Grunde entscheiden, wer dazukommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach dieser Diskussion jetzt gerade hätte Jörn diese Runde sowieso nicht den Punkt bekommen. Auch wenn es keine großen Gegenargumente gegen dich da, aber es gab eigentlich auch keine Für-Argumente für dich, außer dass der Hund verpennt ist und sicher dein Hund sehr ähnlich ist. Und die interessanteren Charaktere sind sicherlich auch Hachiko und Strolch, zumindest in dieser Diskussion gewesen. Und das ist jetzt
eine Herzensfrage.
Es ist vielleicht keine Herzensfrage. Also ich gehe einfach mal durch. Strolch, Robert, du hast die guten Werte hervorgehoben, die der Strolch mitbringt. Die wurden auch kritisiert, weil er als Frauenheld, als Schürzenjäger unter anderem auch bekannt ist in dem Film. Sind das die Werte, die Disney verkaufen will? Nein, sicherlich nicht. Aber du hast es ganz gut gedreht in dem Sinne, dass auch Strolch eine Wandlung durchmacht. Er wird zum Helden. Und zwar nicht nur, dass er auch wertemäßig sich für die Monogamie entscheidet, sondern eben auch, dass er zum Helden wird und das Kind rettet und so weiter. Also, dass er wirklich eine Wandlung durchmacht. Und Nico, bei dir war es ein bisschen so, du hast mit Hachiko bestimmt, glaube ich, den sympathischsten Film unter aller Zeiten gewählt. Das ist irgendwie
wohl auch irgendwie uns allen klar. Nur ist die Frage, wie wurde das begründet? Du hast es zum einen gesagt, dass es eine wahre Begebenheit ist. Das ist natürlich erstmal eine Sache, die einem noch mehr Tränen in die Augen schießt, als das sowieso schon ist. Das einzige Gegenargument, was gegen dich kam, ist dieser Hund vielleicht doof, wenn er jeden Tag kommt. Das hat Jörn entkräftet mit, es zeigt eher, wie mies die Menschen sind und wie schwer es den Menschen fällt, vielleicht auch Beziehungen und Treue zu leben, die doch sowas Schönes ist, dass es uns irgendwie fertig, uns im Herzen berührt. Und darum würde ich sagen, dass dieser Punkt an Nico geht, auch wenn die Diskussion jetzt nicht so mega stark war, aber man kann einfach wirklich nicht viel dagegen sagen. Nico, bekommst du noch deine Fanfare. Herrlich. Und damit kommen wir auch schon zur Blitzfragerunde, quasi dem großen Finale, in dem unser lieber Freund Robert leider nicht mehr mitspielen darf. Aber Robert, du hast jetzt natürlich ein bisschen die Aufgabe, mich zu unterstützen, wenn die beiden diskutieren, dass wir gemeinsam vielleicht einen Sieger der jeweiligen Runden finden.
Okay, ja.
Genau. Ich erkläre nochmal für alle Zuhörer vielleicht ganz kurz das Blitzfragenmodell. Bei den Blitzfragen wird es so sein, ich stelle eine Frage, insgesamt 5 sind insgesamt, die unsere Kandidaten nicht vorbereitet haben, von der sie keine Ahnung haben. Also im Endeffekt wird es dann so laufen, dass die Person von euch beiden, Nico und Jörn, die als allererstes eine Antwort weiß, die sagen darf. Danach hat die andere Person Zeit, so lange wie sie will, noch auszusuchen, was ihrer Meinung nach eine gute Antwort wäre. Und danach wird in 2 Runden gekämpft, nämlich A, 20 Sekunden in der ersten Runde und 10 Sekunden in der zweiten Runde. Sprich, ich stelle eine Frage, Jörn sagt als erstes eine Antwort, dann sagst du eine Antwort und dann darf Jörn anfangen und ich stoppe die Zeit ab dem Moment, wo du anfängst zu argumentieren und ich klingel nach 20 Sekunden. Wir schreiben die Argumente schön mit, danach hast du 20 Sekunden Zeit, auf ihn einzugehen und deine eigene Antwort zu hochzuloben. Und dann hast du nochmal 10 Sekunden Zeit und du nochmal 10 Sekunden Zeit. Wie gesagt. Gut, wir starten mit der Blitzfragerunde.
So eine Blitzfragerunde.
Eine Frage.
Eine Frage hätte ich noch, genau. Die Zeit beginnt aber dann erst, wenn der Erste beginnt zu reden, oder wie?
Die Zeit beginnt immer in dem Moment, wo du anfängst zu reden. Auch dazwischen, du musst nicht direkt, wenn er fertig ist, geklingelt ist, anfangen, sondern du kannst dich noch sammeln, 10 Minuten lang und dann. Gut, wir kommen zur ersten Blitzfrage und die lautet, ihr habt vielleicht mitbekommen in den letzten Jahren, ich bin Theologe und es wurde in der letzten Zeit verfilmt ohne Ende, was es in der Bibel gibt. Welcher Bibelplot sollte als nächstes verfilmt werden?
Die Geschichte von Lot.
Mhm.
Nee, warte mal. Die kann ich gar nicht. Egal.
Nico, du hast noch eine Antwort?
Verdammt.
Es ist jetzt nicht so schwer, du musst nur einen nehmen, den du kennst.
nachher bringe ich das jetzt auch durcheinander, aber ich würde den ungläubigen Thomas nehmen, denke ich. Das wäre, glaube ich, was man richtig cinematisch ausschlachten könnte. Und das würde ja auch irgendwie so ein bisschen in deine Richtung gehen.
Gut, dann Jörn fängt an und ich fange an, wann du willst. Oh, warte, ich muss allerdings erstmal auf Stoppuhr hier umstellen. Sonst kommen wir hier zu nichts. Stopp, null, ja.
Lot ist einer, der mit seiner Frau und seinen Töchtern Probleme hat. Und das ist eine Geschichte, da kann man eine schöne Familienstory draus machen. Das kann man gut erzählen. Das ist eine runde Geschichte, die auch lehrreich ist und die, wo man auch so für sich was rausziehen kann. Das finde ich, das sollte man auf jeden Fall zeigen.
Ja, Thomas.
Genau, also wenn ich da jetzt was Falsches sage, kannst du ja intervenieren, aber ich glaube, man kann den Film sehr szenastisch ausschlachten, denn man kann da etwas Ähnliches machen wie Funny Games, dass man das Ganze in eine quälende Reise im Bauch des Pfads, aber ich glaube, das ist Jona, genau, Jona, ja. Meine ich doch, nicht Thomas, verwandelt und Ich glaube, das kann man unfassbar gut inszenieren und das würde doch dir auch entgegenkommen.
Wenn es ein Hai wäre,
ja. Ja, Lot, du hast noch 10 Sekunden.
Ja, also man müsste, wenn, dann müsste das ein Hai-Film sein mit Jona. Das würde nicht, alles andere würde nicht funktionieren in meinen Augen. Ja, ist so.
Ja, die moderne Gesellschaft in Hollywood wird das bestimmt auch ummodeln können und ich glaube, das wird auch klasse.
Ja. Ja, Robert.
Sollen wir jetzt Thomas oder Jona bewerten? Er hat sich ja noch mal umentschieden.
Wir können natürlich.
Also ich meinte von Anfang an Jona.
Jona, den du meintest ja, Jona, wir nehmen den, wir nehmen den.
Nehmen wir Jona, sind wir fair genug, oder?
Ja. Tja. Robert, wie ist deine Einschätzung? Was?
Ich fand's sehr witzig. Ich weiß nicht, wie gut du Lots Geschichte kennst, aber ja, und das habe ich gemerkt.
Ich weiß nur Lot und seine Frau.
Ja, eine tolle Familienstory und lehrreich habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und wenn ich da an die Geschichte denke, es gibt da so eine tolle Geschichte. Lots Töchter heißt das, wo die beiden Töchter ihren Vater besoffen machen, um ein Kind zu kriegen von ihm. Ach, das ist eine andere Geschichte. Das gehört damit rein. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine tolle Familienstory wäre, aber das fiel mir da als erstes ein. Ja, spannend. Also für Jona kam jetzt, also es kamen für beide jetzt nicht so die starken Argumente. Es wären beides, glaube ich, spannende Stories. Ich finde es gerade schwierig. Er hat sich ja nochmal auf, genau, weil Nico sich nochmal auf Jona umgeändert hat, würde ich eher auf Lot gehen, weil das schon so von Anfang an ein bisschen, obwohl beide Argumente jetzt nicht so stark oder beide Seiten nicht so stark waren.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe mehr Argumente bei Lot gehört, ja. Wenn auch das mit der Lotgeschichte vielleicht so eine Sache ist. Aber es haben schon Leute in Blitzfragen mit Sachen gewonnen, die auch komplett falsch waren. Von daher würde ich sagen, geht diese Runde der Punkt an den Jörn. Gut, wir kommen zur zweiten Blitzfrage.
Ich werde mir zu Hause die Geschichte von Lot nochmal von meiner Frau erzählen.
Ja. Mach das sehr gerne, liest das mal abends.
Das gilt für alle Zuhörer. Ich bin Theologe, lest euch die Geschichte von Lot durch, von vorne bis hinten. Sodom und Gomorra haben wir da drin. Wir haben...
Die Frau erstarrt zur Salzsäure.
Die Frau erstarrt zur Salzsäure.
Also wir das haben alles. Sex hatten wir gerade schon gehabt.
Sex mit Inzest. Wir haben alles dabei. Lotgeschichte, sehr gut.
Altes Testament.
Ja. Was macht denn der ungläubige Thomas nochmal?
Der glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist.
Das ist einer der Jünger, genau.
Aber gut, wir kommen zur zweiten Blitzfrage.
Eine ziemlich kurze Geschichte
gewesen. Ja. Die bedeutet, du bist großer Hai-Film-Fan, das haben wir mitbekommen. Welches Tier sollte unbedingt mal der Bösewicht in einem Trash-Film werden?
Na, Haie sind immer der Bösewicht in Trash-Filmen.
Eins, was es noch nicht gibt, ach, quasi. Entschuldigung.
Dann.
Ja, es gibt schon viele, ne?
Die Kellerassel.
Die Kellerassel.
Da fangen ausschließlich Tiere an, die schon Bösewichte sind.
Du hast natürlich auch ein breites Wissen in dem Gebiet. Ja.
Tja, meine Güte. Lassie.
Der Hund. Immer nicht lass Lassie, gell?
Der Hund oder Collie?
Border Collie. Border Collie. Ist ein Collie, ne? Ich mach mal Collie draus. Der Collie. Der Angriff der Killer-Collies. Gut.
Todes-Collie.
Der Nico fängt an, deine Zeit läuft ab jetzt.
Ja, die Kellerassel ist ursprünglich und archaisch und hat sich, glaube ich, seit Jahrmillionen von Jahren gar nicht mehr verändert. Und diese Zeit hat sie nämlich genutzt, um einen perfiden Plan auszuarbeiten, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ich sehe den Plot förmlich vor mir, ich glaube, ich mache den Film nächsten Sommer. Das ist eigentlich auch schon alles.
Ja. Sehr schön.
Lassie, ich hatte das vorhin schon kurz angerissen, da gab es mindestens einen Hund in der Darstellerriege, der wohl sehr hinterhältig war. Und diese Geschichte, die müsste man eigentlich viel eher mal erzählen. Lassie, Backstage, Rache des Todescollies, das wäre eigentlich so der Titel. Die Kellerassel kann damit nicht mithalten.
10 Sekunden noch?
Achso.
Hast du noch jetzt wieder?
Ja, also ich finde, dass Hunde einfach zu klassisch sind. Also Kellerassel, das ist irgendwie Thrash an sich. Das, da muss man nicht mit dem Hund kommen. Das ist.
Ich mach's ganz kurz. Das ist nur deine Meinung.
So. Ja. Robert.
Erzähl's mir.
Also mein erster Gedanke war Killerrehe. Also irgendwie so Bambi als Killer-Story war mein, aber da ist keiner drauf
gekommen. Meiner war Pferde.
Pferde, ja. Ich finde die Kellerassel irgendwie sympathischer, weil die, wenn die da irgendwie mit Hunderttausenden ankommen und stelle ich mir gerade so vor, irgendwelche Menschen da bis auf die Knochen abnagen, so. Finde ich schon so ein bisschen spannender als den Colli, die Argumente.
Es könnten auch tausende Collis kommen.
Ja. Also bei mir...
Jetzt diskutiert schon die Jury. Nee, aber ja,
bei mir entstehen da schon so ein paar Bilder im Kopf. Die Argumente, die Kellerassel ist archaisch, hat sich nicht weiterentwickelt. Der Colli, ja, so eigentlich hat so ein positives Bild. Kommt natürlich so als Gangster mehr rüber. Ich bin bei der Kellerassel, muss ich sagen. Mhm.
Sehe ich auch in diesem Fall ähnlich. Ich finde die Geschichte absolut spannend, die du vorschlägst. Die Backstage, lässt die Backstage-Geschichte von einem Killer-Colli, der die Crew angreift. Aber auch das Argument, was denn von dir am Ende kam, es ist zu klassisch. Du hast nochmal dagegen gemacht, dass es seine Meinung sei. Aber das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Darum glaube ich auch, dass die Kellerassel, die nach der Weltherrschaft greift, die hier das interessantere Objekt ist.
Aber ich möchte auch betonen, dass ich die Filme, die mit dem Colli
ja, ich finde die auch sehr, sehr gut. Wir kommen zur dritten Blitzfrage. Und die lautet, welcher ist der beste gelbe Charakter in einem Film?
Bart Simpson.
Ja, gibt einige, als ich die Frage gelesen habe, mir einige eingefallen, aber die Frage ist, wer der Beste ist, schon schwierig.
Ein ganz kurzer Blick, ob es einen gelben Hai gibt.
Sam Shark. Das ist nur der weiße Hai. Nee,
der ist blau. Der gelbe Hai.
Liegt dann an der schlechten VHS-Kassette, wenn der gelb wird.
Ich versteife mich einfach auf SpongeBob.
Okay.
Gut, Bart Simpson darf beginnen.
Bart Simpson ist einfach seit Jahrzehnten eine Ikone des Anarchismus und der abgedrehten Ideen und das zeigt er in dem Simpsons-Film beispielsweise auch nochmal ganz stark. Und da gibt's auch sogar eine Wandlung, wo er hin zum Guten sich verändert und das macht ihn zum besten gelben Charakter.
Und SpongeBob?
Ja, SpongeBob füllt seit einigen Jahren schon das Fernsehprogramm mit ziemlichem Unsinn und Schwachsinn, ist dafür bekannt und aber auch sehr beliebt. Und ich bin da eher bei dem Mainstream, glaube ich, mit. Aber es ist eben so, dass in SpongeBob einfach Witze vorkommen, die für jedes Alter irgendwie was haben, die man in verschiedenen Ebenen verstehen kann.
Okay, nochmal 10 Sekunden.
Trotzdem bleibt SpongeBob für mich viel zu einfältig in seinem täglichen Tun. Der will nur Burger braten und Quallen fangen.
Aber ich glaube, SpongeBob bezieht sich viel mehr auf die heutige Zeit, hat viel mehr Fichten in dem Sinne und Bart Simpson ist so ein bisschen altbacken geworden. Ein bisschen eingefahren, könnte man vielleicht schon sagen.
Jo, das war knapp.
Robert, schwierig. Ja. Soll man sich immer nur auf die Filme beziehen? Also ich fand, gibt es einen SpongeBob-Film? Oder?
Ja,
klar. Ja, oh. Zwei.
Einen animierten sogar.
Schwierig, da gab Bart Simpson, also sind beide im Prinzip schon so ein bisschen Kult. Mhm. Bart Simpson natürlich noch mehr, die Argumente. Als du am Ende dann noch ankamst, der hat sich zum Guten verändert in den Filmen. Ich dachte, das will ich doch gar nicht von Bart Simpson eigentlich. Von daher bin ich eher bei SpongeBob. Nee, Bart muss eigentlich immer Blödsinn machen. Von daher bin ich diesmal eher so ein bisschen bei SpongeBob. Bart zum Guten verändern, das möchte ich nicht. Das war ein schlechtes Argument. Den will ich nicht als guten Jungen sehen. Der muss Blödsinn machen.
Ja, das Gegenargument kam aber natürlich nicht von Nico, sondern jetzt von dir. Nee.
Das ist meine Meinung.
Das ist deine Meinung. Ja, okay, wir müssen ja nicht die Meinung, sondern wir müssen ja die Argumentation bewerten.
Stimmt.
Also die Ikone bei Bart auf jeden Fall. Dass du die Rolle in dem Film nochmal betont hast, man muss ja auch mal ein bisschen aufpassen, wir reden hier über Filme und nicht über Serien und so weiter, fand ich sehr gut. Bei SpongeBob hast du eine ähnliche Kerbe geschlagen, es ist auch Mainstream, es ist auch cool, es ist nicht ganz so alt wie Bart Simpson, aber wobei, wenn man den Simpsons Film nimmt, der natürlich auch jetzt nicht so ultra alt ist,
Auch SpongeBob macht Unsinn und Schwachsinn. Und da kam von dir noch das Gegenargument, dass der zu einfältig sei. Dafür kam von dir das Argument, dass SpongeBob vielleicht eben auch Humor für Erwachsene bietet. Bietet Simpsons natürlich auch. Das wurde
nicht. Aber die Frage ist, ob es Bart Simpson ist.
Die Frage ist, ob es Bart Simpson ist, natürlich. Ganz, also ganz schwierig, ganz enge Kiste. Ich glaube, im Endeffekt kamen die etwas besseren Argumente. Boah, ist das, das ist echt mega eng, ey.
gut. Also ich,
du sagst,
bleib bei SpongeBob, ja.
Ja, ich glaube auch im Endeffekt kamen die etwas besseren Argumente. Also ich bin da ähnlich, aber das ist wirklich, das ist so eng. Das tut mir in der Seele weh. Ich hoffe, dass das kein entscheidender Punkt ist in der Blitzfrage. Ich würde den Punkt auch SpongeBob geben, der geht an Nico. Du hattest auch das letzte Wort, das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Gut, wir kommen zur vorletzten Frage. Und zwar, gegen welchen Filmcharakter sollte man niemals Mensch, ärgere dich nicht spielen?
Gegen den Megalodon, völlig klar.
Mhm. Aus Megashark.
Genau. Und aus vielen anderen
Filmen. Ja, ja.
Also Blitzhunden sind ja nicht so meins. Ich fange viel zu viele an gerade.
Nenne einen.
Einer reicht.
Zwei Deppen, mein Gedanke. Versuch's mit Patch Adams.
Hey. Der kann gut verlieren. Da geht's dir besser. Wenn du gewinnst. Der lässt dich gewinnen.
Ja, ich würde dann zu King Kong tendieren. Ich würde, glaube ich, in den Kerl schlagen.
Sehr gut.
Gute Wahl. Wir beginnen mit dem Megalodon.
Der Megalodon ist der schlechteste Mensch, ärgere dich nicht, Partner, den du dir nur vorstellen kannst. Erstmal ist er wahnsinnig jähzornig und würde dich einfach nur wegbeißen bei jedem Pasch, den du wirfst. Und zum anderen, und das ist das, glaube ich, das größere Problem, hat er gar keine Hände. Das heißt, er wäre gar nicht in der Lage dazu, ordentlich Mensch, ärgere dich nicht mit dir zu spielen.
Tja, also bei King Kong ähnliche Lage. Allerdings ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt hier, dass er sich eine der gelben Figuren schnappen würde und auf dem Hochhaus klettern. Und hast du überhaupt gar keine Chance mehr, mit ihm zu spielen. Also.
Du hast noch 5 Sekunden. Jetzt nicht mehr.
Ich brauche keine 5 Sekunden mehr.
Nee, ich muss mich noch kurz ein bisschen sortieren. Das, ja, trotzdem ist der Megalodon definitiv der schlechtere Spielpartner. Er hat ja zwei Seiten, denn er würde mutmaßlich nach der ersten Runde einfach abtauchen.
King Kong ja schon bereits vor Beginn des Spiels. Insofern, da ist er, glaube ich, Erster. Und naja, wenn er als Erster weg ist, dann ist er eben auch der Erste. Insofern.
Ja. Ja. Schön, dass ihr nach fast 2 Stunden Podcast noch so kreative Antworten geben könnt. Ich hatte ja innerlich ein bisschen auf den Hulk gehofft, der sich natürlich auch arg ärgern kann. Aber ich glaube, die beiden Antworten sind noch bescheuert.
Ja, gut.
Robert, hast du eine Idee? Hast du ein Gefühl? Hast du Argumente?
Ich fand die Argumentation gut. Der hat gar keine Arme zu würfeln. Megalodon fand ich gut. Obwohl Jörn natürlich einen großen Fehler gemacht hat. Der hat gesagt, der kann gar kein Pasch würfeln. Und das geht bei Mensch ärgert dich sowieso nicht mit nur einem Würfeln. Kann man gar kein Pasch würfeln. Aber das ist egal. Das ist,
du brauchst eine 6 zum
Würfeln. Eine kleine Nerd-Frage, eine kleine Nerd-Antwort.
Ja, das hätte Nico natürlich sagen müssen. Ja,
aber also die Antwort, der kann gar nicht würfeln und King Kong würde einfach die Figur mitnehmen und aufs Hochhaus klettern. Deswegen kann man das Spiel gar nicht beenden. Ich fand die beiden stark, die Antworten. Bin da gerade etwas unentschlossen, wem ich da irgendwie den Vortritt geben würde. Die können beide wahrscheinlich schlecht verlieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber Ich finde es gerade schwierig, ja. Ich fand die beiden Argumente fand ich schon sehr, sehr gut. Der eine kann nicht würfeln, der andere würde mit den Figuren abhauen.
Ja, es ist wirklich sehr gut. Ich sehe es auch ähnlich. Es ist auch wirklich sehr knapp. Ich sehe den Megalodon ein kleines bisschen vorne, weil du noch das Argument gebracht hast, dass der, wenn er jetzt noch nicht beißt, King Kong wäre ja offensichtlich schon weg. So, da hätte ich gedacht, ja, wenn ich mich auch noch der Partner beiße, dann ist das Spiel aber auch echt gelaufen. Also,
das kommt immerhin zustande, wenn ihr so weit seid.
Also ich würde sagen, der Punkt geht an Jörn. Und damit kommen wir wirklich zur entscheidenden Blitzfrage. Wir sind in der letzten Runde. Alles oder nix. Rien ne va plus. Eine Sache geht noch.
Die Würfel sind gefallen, könnte man sagen.
Die Würfel sind gefallen, die Würfel fallen. Und wir kommen zur letzten Frage. Und die ist halt auch... die hat's in sich, würde ich sagen. Die letzte Blitzfrage lautet: Dick oder doof? Stan Laurel oder Oliver Hardy?
Dick.
Nico, bleibt damit
irgendwas anderes.
Nein, dir bleibt natürlich nur doof, das ist klar in diesem Fall. Und 20 Sekunden habt ihr.
Ja, Oliver Hardy ist der Typ, der im Duo Dick und Doof die Fäden in der Hand hat. Der organisiert alles, der kümmert sich um alles und Doof macht immer alles kaputt. Der reißt alles mit dem Hintern ein, was sein dicker Kollege mühevoll aufgebaut und vorbereitet hat. Und insofern bin ich ein Fan von Oliver Hardy.
Aber also ich finde, dass der Humor von Dick natürlich eben dann auch Body Shaming aufbaut. Das muss ich als Gegenargument aufbauen und... Also Doof ist einfach genial in dem Sinne, dass er ja denkt, er wäre der Intelligentere und deswegen alles besser machen möchte und dadurch sehr sympathisch, weil das irgendwie sehr menschlich ist.
Bodyshaming ist ein netter Versuch, das anzuführen, verfängt aber nicht, weil der Humor bei Doof natürlich darauf abzielt, dass er halt doof ist und auch das ist ja das ist mindestens genauso schlimm wie über doof.
Entschuldigung.
Was denn du?
Ich bin ganz aufgeregt und hab zweimal geklingelt. Du darfst nochmal.
Also ich meine, das ist ja nun mal ganz offensichtlich Bodyshaming, wenn sich Dick nun mal in irgendwas verfängt, weil er eben zu dick dafür ist und doof wiederum, es gibt viele doofe Menschen, wahrscheinlich ist der Großteil nicht doof. Ich bin auch doof. Aber deswegen kann
Schönes Schlusswort.
Das war das stärkste Argument.
Schönes Schlusswort. Ich kann mich auch mit meinem Charakter identifizieren. Wow. Das war...
Wie bei Spartacus. Ja. Ich bin doof.
Und meine Frau ist auch doof. Das war Brian.
Ja, das war auch fetzig. Das war nochmal richtig Schlag auf Schlag. Argument für Argument. Das habt ihr euch um die Ohren gehauen. Robert, kannst du mir helfen?
Also die waren beide wieder so ähnlich stark, dass erstmal so kam, Dick ist der Macher, der alles aufbaut und doof kommt einfach und reißt alles wieder ein. Und dann kam ja so von Nico das Gegenargument, dass es ja im Prinzip das Geniale ist, dass doof denkt. er ist irgendwie so der Coole und macht dabei alles kaputt. Das Argument mit dem Bodyshaming kam ja dann auch noch von Nico gegen Dick, was dann auch wieder so ein bisschen entkräftet wurde und dann Jörn probiert hat, doof einfach nur darauf zu reduzieren, dass er doof ist. also da kam jetzt so ein bisschen so ein Schlagabtausch. Ich bin eher bei doof, damit bei Nico, so gerade so aus dem Bauch heraus, von den Argumenten her.
Mhm. Ja, das Blöde ist, ich muss das entscheiden. Ich sehe es halt bis auf deinen letzten Satz hin erstmal sehr ähnlich. Ich kann mich nämlich eigentlich noch nicht so richtig entscheiden. Der Punkt ist, ihr habt euch beide wirklich also gar nichts gegeben. Es ist ein bisschen ähnlich wie in der wie in dieser Bart gegen SpongeBob-Geschichte. Das ist so eng auf. Starkes Argument fand ich das Bodyshaming, weil das immer, der sitzt halt immer, das ist ein Argument, was du heute bringst, wo man immer sagt, oh, das ist wie so ein, ja, wie so ein Rassismusargument oder so ein Sexismusargument, das sitzt halt tief, aber du hast es halt wieder gut abgewehrt im Grunde genommen. Du hast dieses Doofe ins Geniale gedreht, da versuchst einen sympathischen und auch einen vielschichtigen Charakter draus zu machen in der Kürze der Zeit. Ich, also ganz ehrlich, das ist eng auf, Robert. Ich würde am liebsten eine Münze werfen, aber ich muss mich entscheiden. Darum würde ich im Endeffekt sagen, ich glaube, dass im Endeffekt würde ich, wäre ich bei Nico, glaube ich, und ich sage, sehe das ähnlich wie du, weil ich auch diesen Schlusssatz, ich bin auch doof, diese Identifikation damit kann ich, glaube ich, die kann ich teilen. Die Argumente von ihm gegen dich haben auch irgendwie gesessen, auch wenn du die gut abgewehrt hast. Ich glaube, damit geht der Punkt und der Sieg und das alles, der ganze Pott an unseren Freund Nico, und du bekommst jetzt eine lange Fanfare für dich.
Auf jeden Fall.
Ja,
vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Hier werden Hände geschüttelt. Hier werden Hände geschüttelt. Ich habe noch ein paar Sachen zu sagen, dann habt ihr, liebe Zuhörer, das auch geschafft. Genau, ich weise euch nochmal darauf hin. Wir sind bei Patreon zu finden, wir sind bei Spotify zu finden. Da könnt ihr euch das Ganze anhören. Wir sind bei iTunes zu finden, da könnt ihr euch das Ganze anhören. Und wenn ihr das auch noch gut fandet, weil ich wüsste nicht, warum nicht, dann könnt ihr auch noch Sterne vergeben, je nachdem, wie ihr das findet. 5 am besten. Und hört sonst am Anfang oder schaut in die Shownotes rein, da findet ihr nochmal die ganzen Infos, die ich am Anfang genannt habe. Und ja, in 2 Wochen, übernimmt wieder das Team aus München unter der Moderation von Alex. Der war, glaube ich, vor 2 Folgen selber Kandidat noch und jetzt Moderator, vom Tellerwäscher zum Millionär quasi. Schiebt er sich nach oben. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, vielleicht mit euch, Kielern, vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Ja, und das war's denn. Ich fand's sehr nett mit euch, hat Spaß gemacht. Viel Spaß, also schön auch, dass ihr zugehört habt und auch, dass ihr fleißig diskutiert habt. Bis nächstes Mal oder bis nie. Wer weiß das schon.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ja.